Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Live aus dem Bewegtbild-Banausen-Studio.
Ja, stimmt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Ja, hat was von so einem Live-Publikum.
Ja, ich weiß nicht, klang ein bisschen fake.
Meinst du?
Ja, meinst du, die Leute nehmen uns ab, dass das ein Live-Publikum war?
Nee.
Aber wir hatten schon Live-Publikum. Dave und Dietz waren das, oder? Die auf der Bank saßen und mehr zugeguckt haben bei der Geburtstagsepisode.
Ja, stimmt. Nee, wobei, nee, Dave ist ja zum Einsatz gekommen.
Nee, hinten auf der Bank saßen doch, das war auf jeden Fall, einer von denen war Dave. Das war 100%. Das haben wir ja sogar auf Video, Alter.
Okay.
Und einer von den Filmen musste auch aussortiert werden, weil wir nicht genug Mikrofone hatten. Und die waren dann so die Bystander.
Ja, mein Gott.
Bisschen schwund, das immer sagst du.
Sowieso.
Ja, hallo. Banausen-Gefolgschaft erstmal.
Ja.
Wir begrüßen euch zum November.
Neue Episode.
Neue Episode, neues Glück.
461.
Neues 461, Glück, meinst du, ja. Wir nähern uns dem Jahresende und dem abgeschlossenen, beziehungsweise abgeschlossen ist noch nicht, aber wir gehen dann ins siebte Jahr quasi.
Mhm.
Weil wir 2019 angefangen haben. Und ja, 2026 wäre dann das siebte Jahr, aber soweit sind wir noch nicht. Wir haben ja natürlich noch aktuelle Auftragsfilme abzuhaken und das Gedöns, was nicht in die Horror-Episode beziehungsweise in das Supporter-Special in die Halloween-Edition gepasst hat, müssen wir natürlich auch irgendwie unterbringen. Deswegen gibt es heute zwei Auftragsfilme. Aber
bist du denn da abergläubisch unterwegs, wenn es ums siebte Jahr geht?
Ich glaube, das bezieht sich hauptsächlich auf Liebesbeziehungen. Ich weiß nicht, ob ich einen Podcast darunter erzählen würde. Also nein.
Okay.
Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht.
Nee, der sein können.
Glaubst du, wir trennen uns im siebten Jahr?
Wer weiß?
Wer weiß? Guck mal hier, lieb, prophetisch.
Prophetisch? Gibt's das?
Weiß nicht. Bestimmt.
Ich glaube nicht.
Zur Not kann ich mich darauf vorausreden, dass es das bestimmt auf Serbisch oder Kroatisch gibt. Weil wir haben ja Worte für Sachen, die es normalerweise gar nicht gibt. Fiel mir auch neulich auf bei Zurück in die Zukunft. Es gibt ja im Serbischen tatsächlich ein Wort für Leute, die sich irgendwo an irgendwelche Gefährte ranhängen. So wie Marty McFly sich ja mit seinem Skateboard an diesen Van hängt.
Da gibt es ein
Wort, Verb.
Ein Verb?
Ja, ja, da gibt es halt ein Verb. So von
also
wegen,
für
so,
das sich hinten dranhängen.
Irgendwo ranhängen, ja. Das weiß ich natürlich aus dem Gangster-Slang von meinem Vater.
Aha.
Weil mein Vater hat sich früher immer an die Straßenbahn hinten rangehangen, weißt du, und ist dann umsonst mit der Straßenbahn irgendwie das, und das, da gibt es ein Verb für, ja. So dieses, dieses Ranschmarotzen und irgendwelche Sachen, die von anderen Leuten gefahren werden.
Und auf was ist dein Vater gefahren, als er sich da rangehängt hat?
Gar nichts. Der hat sich zu Fuß daran gehangen.
Ja, dann ist er ja, da gibt es auf Deutsch auch ein Wort für, das ist halt ein Trittbrettfahrer.
Trittbrettfahrer, ja, das ist aber ein allgemeineres Wort im Serbischen. Weil das, was Marty McFly in Zurück in die Zukunft macht, das würde da auch darunter fallen.
Mhm.
Das sind halt.
Aber er ist ja auf dem Skateboard, also er hat ja ein eigenes Gefährt. Er benutzt das ja nur, um schneller zu sein.
Trotzdem schmarotzt er seine Geschwindigkeit ab.
Okay. Das ist dann das serbische Wort, oder was? Ein Schmarotzer.
Ja, Keschati heißt das halt so.
Mhm.
Und Keschati, also so Keschern heißt praktisch so, sich irgendwo ranhängen, sich irgendwo raufsetzen, sich irgendwo mitfahren. So, ja, Trittbrettfahrer, klar, könnte man auch darunter fahren. Aber Trittbrettfahrer ist ja auch kein Verb.
Ja, mein Verb ist halt ein Nomen, ja, super.
Ja.
Trittbrettfahren gibt es bestimmt auch.
Weiß nicht, ob Trittbrettfahren, ob das so geht. Was sagt ihr dazu?
Is it funny? Yeah! Very!
Very funny, oder? Ist das funny? Ja, ein bisschen oldschool-mäßig wieder unterwegs heute, falls ihr euch wundert.
Nein, im Gegenteil.
Ihr wundert euch nicht?
Nee, wir sind nicht oldschool-mäßig unterwegs.
Ach so. Im Gegenteil. Ihr wundert euch nicht.
Oh yeah, es geht ja,
ja gut
los.
Ja, nein,
hier,
wir sind nicht
mal
oldschool-mäßig unterwegs, ja. Wir wollten das ja nicht kommunizieren.
Nö, müssen wir auch nicht.
Ja.
Das bleibt jetzt ein Rätsel.
Ja, logisch, keiner weiß, was hier abgeht.
Oh Gott, ey. Gib dem DJ die Knöpfe.
Gib
schlimm.
Dem DJ die Knöpfe, ja, ja. Und du bist verloren.
Mhm.
Ich bin da so ein bisschen wie Classic Dave. Neues Spielzeug, her
ja.
damit.
Naja, kenne ich. Was meinst du, wie ich hier abgegangen bin?
Glaube ja, ich gerne.
So, DJ Guest demnach in der Haus.
DJ Guest in der Haus, ja. Muss heute noch zur Halloween-Party.
Mit Sirene, ey.
Wir haben Halloween-Wochenende, Freitag, Samstag. Und da muss ich, da ist immer fette Halloween-Party, wo ich für teures Geld eingekauft worden bin. Und da muss ich heute noch die verkleideten, kostümierten Leute bescheiden.
Und hast du selber auch ein Kostüm?
Ja, ich denke mir wieder was spontan aus. Mhm. Die letzten Jahre war ich ja nicht so kreativ, wie du weißt. Okay.
Und meinst du, heute wird das besonders kreativ, wenn du das spontan ausdenkst?
Ich könnte wieder meine Latzhose rausholen. Die ist ja für dich schon ein Kostüm. Wo du sagst, Menschen mit Latzhose haben die Kontrolle über ihr Leben verloren.
Und ja, so habe ich das natürlich nicht gesagt, aber gut.
Ich glaube, jedes Kleidungsstück, was du hier so niedergemacht hast, habe ich im Schrank. Also inklusive Pudelmütze und keine Ahnung. Alles, wo du immer gesagt hast, das geht gar nicht.
Was habe ich gegen Pudelmützen gesagt?
Du hast gesagt, dass Pudelmützen, so Männer mit Pudelmützen gehen auch
nein,
gar nicht.
Nein, 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 es geht nicht um Pudelmützen.
Sondern?
Es geht um diese langen Wollmützen, die dann aber viel zu hoch getragen werden und dann hinten so schlumpfmäßig runterhängen, Alter.
Beanies oder was?
Das ist noch keine Beanies. Ein Beanie, da sagt ja das Wort schon aus, dass das Ding eng auf dem Kopf anliegen muss.
Ja, aber hängt ja auch hinten ein bisschen rum. Hier, so wie meinst du gerade. Hier, ist ja auch hinten.
Ja, siehst du, sowas.
Ach so, sowas geht gar nicht. Okay, ja, so viel zum Thema, so dass ich alle Sachen trage, die du verabscheust.
Habe ich noch gar nicht gesehen, weil ich dich jetzt die ganze Zeit von vorne sehe. Ja gut,
fällt
ja,
runter,
ist,
ja.
Es geht auf jeden Fall schon hart in die Richtung. Das geht natürlich noch schlimmer.
Ist schon Schlumpfhausen, ja. Für mich ist das Hip-Hop.
Was?
Die versteht die Welt nicht mehr.
Nee, Alter, also dann ist David Beckham auch Hip-Hop, Alter. Was zur Hölle?
Also, wenn du mich mit David Beckham vergleichen willst, kann ich mit leben, Alter.
Kannst du mit leben, ja, ja gut.
Logisch, Kevin Kleinmodel.
Mhm.
Er und Marty McFly.
Ja.
Ja, wie sind wir da jetzt gelandet?
Er und Marty McFly, warum Marty McFly in Calvin Klein Model wegen den Unterhosen jetzt oder was?
Calvin halt, ja.
Ja, okay.
Kleiner Calvin-Witz.
Oh boy. Ja, gut. So, gucken wir mal, was das heute wird.
Ja, das wird lustig, glaube ich.
Mhm.
Das wird lustig. Bin mal gespannt, was du für skandalöse Punktevergaben heute wieder von mir gibst. Oder ich.
Na?
Diesmal bin ich ja der Bad Cop nach Die Nacht der lebenden Toten. Ja.
Ja, sowieso.
Da war ja der Aufruhr in der Republik dann eher in meine Richtung und du warst
zu
der
Recht, Alter.
Ja, zu Recht, Alter, ja, da solidarisiert er sich, der Lee. Man muss nochmal gegen den Strom schwimmen, ja?
Ja, ja.
Von euch ganzen Mitläufern lasse ich mich nicht beeinflussen, ja. Ich
du bist aber schon noch recht opportunistisch unterwegs, ne, wenn es um sowas geht wie gegen den Strom schwimmen. Weil wenn ich das mache, dann wird mir wieder sonst was unterstellt und jetzt bist du einmal derjenige.
Vielleicht mögen wir beide keine Filme.
Das wird es sein, ja.
Fällt uns mal auf nach
im nach 400, Jahr dann, ja.
Ja, genau, nach 470 Episoden fällt uns auf. Wir mögen beide eigentlich keine Filme.
Das ist es, jetzt haben wir es durchgespielt. Wir wissen Bescheid, ja.
Kann ich widerlegen heute, weil der eine oder andere Film, den wir heute besprechen, wird von mir ganz gut wegkommen. Also,
meinst du?
Insofern, wenn ich die alle abwatsche, dann habt ihr eine Bestätigung für eure Theorie.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe den Gegenbeweis.
Okay.
Wollen wir anfangen mit einem von den Filmen?
Ja.
Korrekt.
Schlag mal einen vor.
Dann lass uns den Simpsons-Film machen.
Nice.
Von unserem Kriegsheimkehrer Olli hat sich mal zwei, drei Monate Auszeit gegönnt, ist jetzt wieder zurück im Auftragsportfolio. Hast du gar nicht gemerkt.
Kriegsheimkehrer, übertreib halt, Alter.
Er hat sich halt gerecht für unsere Sommerpause, ja.
Mhm.
Dachte, er macht auch mal eine Sommerpause von uns. Wenn wir schon eine Sommerpause von denen machen, das hat er gut gemacht.
Ja.
Aber jetzt ist er wieder da und herzlich willkommen zurück, Olli. Und kommt mit dem Simpsons-Film um die Ecke, den wir mal besprechen sollen, was dann gleichzeitig das erste Mal ist, dass wir überhaupt irgendwas über die Simpsons hier in diesem Podcast haben, oder? Offiziell.
Ja, als Projekt. Ja.
Als Projekt.
Wobei, richtig. Was also so viel anderes, ne? Wir hätten halt über die Serie sprechen können.
Ja, haben wir ja nicht, aber wär eine Variante gewesen, ja.
Ja, und sonst? Also, ja, jetzt die ganzen Kurzfilme und was es da noch gibt, aber das...
Ja gut, klar, so einzelne Folgenbesprechungen haben wir bis jetzt noch nicht gehabt.
Nee.
Wäre allerdings eine Methode, wenn man wenig Zeit hat.
Ja.
Vielleicht so eine einzelne Folge von Rick and Morty zu besprechen und nicht mehr die ganze Serie.
Ja, wenn einem dann irgendwann wirklich das Material ausgeht, fängt man an, einzelne Episoden zu besprechen.
Das, ja gut, noch haben wir ein paar Filme, die wir nicht kennen.
Ja.
Also...
Nee, aber ich meine, weißt du, so wenn du einfach nichts gesehen hast, ja, dann besprichst du halt irgendwelche Serienepisoden.
Hm. Das würde gehen.
Ja.
Nee, auf Serienepisoden so haben wir es, glaube ich, noch nicht runtergebrochen, nur auf Staffeln.
Ja.
Das haben wir schon mal gemacht, aber Episoden noch nicht. Aber ja, gut, die Simpsons haben auch ein einziges Mal einen Kinofilm rausgebracht, der dann auf den großen Leinwänden zu sehen war. Und das war im Jahre 2007.
Mhm.
Und ich war im Kino mit einem DJ-Kollegen von mir, der auch ein riesengroßer Simpsons-Fan war, und ich mag ja die Simpsons auch, und der hat gesagt, so, Alter, wenn der Film kommt, gehen wir da ins Kino. Mhm. Und mit dem war ich gar nicht so oft ins Kino, aber den wollte er natürlich unbedingt sehen. Und da sind wir dann reingegangen und haben uns zum ersten Mal Homer, Marge und Bart und Lisa und wie sie alle heißen, auf der großen Leinwand gegeben. Du hast ihn wahrscheinlich nicht im Kino gesehen, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Glaubst nicht, okay. Dann fangen wir mal mit unserem lustigen Punkteraten an.
Ja.
Hast du dir was aufgeschrieben für mich?
8 Punkte.
8.
Du bist ja Fan, hast ja gerade nochmal bewiesen.
Das auf jeden Fall, ja. Ich sag bei dir.
Es gab ja schon ein paar Leute damals, die echt gehatet haben, das weiß ich noch.
Mhm.
Du nicht? Hast du das nicht so wahrgenommen?
Über den Film?
Ja.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Aber ich kenne jetzt auch nicht, also das war jetzt nicht so die Masse, die den jetzt gesehen hat, weißt du, wo du sagst, jeder hat jetzt Avatar gesehen und ein paar von den haten, ein paar nicht. Sondern bei den Simpsons-Filmen, das waren ja schon irgendwie, die Leute, die da reingerannt sind, mochten ja auch die Simpsons irgendwie. Da geht ja keiner rein, der sagt, der kann
nicht. Nee, klar nicht, aber eben, also gerade, ich hatte in meinem Umfeld schon so ein paar beinharte Simpsons-Fans.
Ja.
Fans. Und die waren nicht alle begeistert von dem Film.
Mhm. Ich finde das ganz cool, dass das ja am Anfang des Films praktisch schon so ein bisschen thematisiert oder ausgehebelt wird,
naja.
So, als die Familie im Kino sitzt und dann sagt, Alter, was soll die Scheiße? Und sie diesen Itchy und Scratchy Film angucken und dann sagen so, Alter, das kriege ich umsonst im Fernsehen, warum habe ich dafür ein Kinoticket bezahlt und naja. So, was soll die Scheiße? Und Homer sich voll beschwert. Fand ich schon ganz sympathisch, weil sie das ja selber dann hochgenommen haben. Und die Kritik kam wahrscheinlich dann auch von den Leuten, dass sie gesagt haben, naja, war ja ein bisschen wie eine Simpsons-Folge und ich kann es zum Teil verstehen, drücken wir es mal so aus. Ich weiß, dass du die Simpsons auch magst, aber du bist dann doch Fan von derberen Cartoons à la Rick and Morty und Co. Und bist dann irgendwann rausgewachsen aus den Simpsons und bist auch nicht so, ich glaube, ich bin der größere Fan von uns beiden. Mhm. Drücken wir es mal. Machen wir es kurz. Und ich sage trotzdem eine 7.
Okay. Weit ausgeholt hier.
Ja, weit ausgeholt und trotzdem zum Punkt gekommen.
Boring!
Muss jetzt sein.
Okay.
Ja, das Simpsons-Movie. Das heißt, du hast den damals dann auch, das war das letzte Mal, dass du den gesehen hast.
Ja, ich habe ihn im Kino gesehen und jetzt gab es praktisch eine Neusichtung, dank Olli, von Simpsons-Movie. Aber ich habe mir den ja tatsächlich gekauft auf Blu-ray und habe mir auch alle Boxen von den Simpsons gekauft, weil die sind immer dann von Zeit zu Zeit rausgekommen. Und das war so das erste Mal, dass ich so meine Sammelleidenschaft oder beziehungsweise mein Vollständigkeitsgehen richtig getriggert gefühlt hat, weil die irgendwann eingestellt haben.
Ach ja. Mhm.
Also es gab irgendwann mal so, keine Ahnung, bei der 19. oder 20. Staffel haben sie dann irgendwann die Boxen nicht mehr rausgebracht, mhm. die es gab. Und einmal zwischendurch haben sie die auch auf Blu-ray rausgebracht, die habe ich mir auf Blu-ray gekauft. Dann die nächste kam wieder nur auf DVD, weil die Blu-rays wohl nicht so erfolgreich liefen. Und jetzt steht da so eine Blu-ray-Staffel zwischen der Collection und irgendwann war die dann halt zu Ende und die Simpsons selbst wurden ja noch viele Jahre fortgeführt und die kann man jetzt verstreamen, was für mich tatsächlich ein großes Argument war für Disney Plus, weil da alle Simpsons-Staffeln hochgeladen waren, weil ich ja nicht das lineare Fernsehen verfolge und die da dann irgendwie weiter gucken konnte, weil wie gesagt auf
Scheibe gab's nicht mehr. Du hattest dann deine Scheiben auch alle geguckt, ja.
Meine Scheiben habe ich alle durchgeguckt.
Okay.
Sogar abgefahrenerweise habe ich mir immer die Folgen doppelt angeguckt, weil ich habe mir tatsächlich die Audiokommentare immer noch angehört zu den Folgen.
Okay.
Von Dan Castellaneta und den Machern und so.
Ja.
Matt Groening und Co. Und die sitzen ja immer zu 6, zu 7 und so. Meistens sind auch so die Gastschauspieler dabei und kommentieren dann so das, was da ablief. Und das fand ich immer sehr unterhaltsam. Und durch die 20 Minuten, weißt du, 2x20 Minuten konnte man da gut durchkommen. Insofern habe ich mir auf den DVDs tatsächlich immer den Audiokommentar noch mit angeguckt.
Ja. Kann ich gut verstehen, weil da sind ja schon immer sehr viele Details, die man so auf den ersten Blick gar nicht sehen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Oder zumindest nicht alle, ne? Und da hört man dann wahrscheinlich interessante Geschichten, ja.
Ja, und das ist immer noch die Top-Rated-Serie auf Platz 111, die ich gerade aufgerufen habe. Und vielleicht mal zur zeitlichen.
Moment, was jetzt Top-Rated? In dem Top-Rated-Ranking ist sie auf Platz 111.
Ja, genau.
Ah, okay, so rum.
Was habe ich gesagt?
Nee, ich habe es nur nicht verstanden, ob sie jetzt ganz oben steht und es eine Liste von 111 Serien ist. Vergiss es.
Du weißt doch, dass die Liste 250 Serien beinhaltet auf IMDb.
Ich wusste nicht, dass es um IMDb geht.
Ach so. Die berühmte Top-Rated 111 beste Serie der Weltliste, die wir hier immer wieder erwähnen. Jetzt brandneu.
Ah, oh, ist ja gut jetzt.
Ja, ich wollte es nur zeitlich ein bisschen einordnen, weil der Film kam raus zwischen Staffel 18 und 19.
Mhm.
Und wir sind jetzt gerade in der 36. Staffel der Simpsons.
Mhm.
Also weit fortgeschritten. Ich glaube, Anfang der 90er ging es dann irgendwann los.
Ja.
Und ist also 18 und 19 ist auch schon eine Weile her. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte. Wenn man es jetzt von der Chronologie sieht mit den aktuellen Episoden, dann sind wir ungefähr bei der Hälfte der kompletten Serie, wo dieser Film rausgekommen ist.
Mhm.
Alright, ja gut, die Simpsons müssen wir nicht mehr vorstellen. Diese gelbe Familie aus Springfield haben wahrscheinlich alle schon mal früher oder später mitbekommen. Viele haben sie verfolgt und sind dann irgendwann ausgestiegen, weil sie gesagt haben, naja, die Simpsons sind nicht mehr so wie früher und die neuen Folgen gefallen mir nicht so. Oder wurde halt zu viel oder sind halt erwachsen geworden oder was auch immer. Ich bin nach wie vor auch bei den neuen Episoden, beziehungsweise auch bei den Episoden, die ich auch später geguckt habe, war ich immer noch großer Fan. Aber so der große Hype ist wahrscheinlich vorbei, kann man sagen.
Ja, aber klar haben die eine sehr treue Fanbase.
Ja.
Ja, logisch.
Definitiv. Da ist ja auch eine ziemliche krasse Bombe, was die letzten Staffeln angeht, irgendwie durch Social Media gegangen, was da passiert ist. Aber für den, die es nicht mitbekommen haben, werde ich jetzt mal nicht spoilern. Ich weiß auch nicht, ob das nur so ein Hoax war oder so oder was damit auf sich hat, aber es gab dann schon eine Nachricht, die für Aufruhr gesorgt hat in der Simpsons-Welt in Springfield.
Mhm.
Aber jetzt mal zurück zum Film. Wollen wir mal die Story zusammenfassen und erzählen, was hier ging?
Ja, also ich glaube, der Einstieg ist schon, wie du gesagt hast, recht cool, weil der halt sofort so eine Metaebene aufmacht und die uns eben wissen lassen, dass sie sehr wohl auf dem Zettel haben, dass das hier ein Langfilm im Kino von einer Serie ist, wo natürlich vieles an die Serie erinnert und es dann eben gleich ja, thematisiert wird nach dem Motto eben, warum gucke ich mir das an, wenn ich es gratis zu Hause auf der Couch haben kann.
Ist letztendlich auch geil animiert, weil viele Simpsons-Folgen fangen ja tatsächlich mit dem Itchy and Scratchy Cartoon an und dann gehen wir raus praktisch aus dem Gesehenen und dann sehen wir halt die Family auf der Couch sitzen und dann das Ganze kommentieren oder
ja,
sonst
und das
was.
Ist auch noch, glaube ich, ein 4:3, ne? Also
genau.
Das kommt ja noch dazu, das Format ist am Anfang halt eben, erinnert alles sehr an Fernsehen. Und
dann sehen wir, die sind gar nicht vom Fernsehen, sondern die sind im Kino.
Ja. Ja, und irgendwann vergrößert sich das Bild und wir sehen eben dann die ganze Breite. Und am Anfang wird so ein bisschen was etabliert, allen voran, dass Springfield ganz weit oben ist, wenn es um Verschmutzung geht.
Mhm.
Also Luftverschmutzung und überhaupt, die werfen ihren Müll überall hin und vor allem entsorgen sie den Müll primär in diesem anliegenden See. Und damit ist jetzt das ökologische Gleichgewicht der Stadt tierisch gefährdet. Und Lisa hat da natürlich schon lange irgendwie versucht, die Leute darauf aufmerksam zu machen, aber ohne Erfolg.
Mhm.
Und jetzt ist sie aber an dem Punkt, wo sie endlich mal gehört wird, weil dann eben auch der Bürgermeister sagt, so jetzt ist es vorbei, wir dürfen gar nichts mehr in den See schmeißen. Dann bauen sie da eine Mauer drum und übelst viele Schilder und alle räumen so ein bisschen auf und es sieht so aus, als würde das eine gute Wende nehmen. Und jetzt hat aber Homer, weil er so ein Schwein hat, was eine Menge Mist produziert hat, hat er so ein Silo im Garten gebaut.
Marys Hausschwein, ja.
Und muss das entsorgen und unterwegs bekommt er einen Anruf von seinen Kumpels, die sagen, ey, der Donut-Shop, der verteilt gratis Donuts. Du musst ganz schnell herkommen, weil die Dinger gehen ratzfatz weg. Und er steht aber halt jetzt im Stau, um da seinen Müll abzuladen. Und sagt sich, okay, fuck it, dann schmeiße ich das Ding jetzt schnell in den See und komme rechtzeitig zu den Donuts. Und das führt dann dazu, dass jetzt eben das ganze Ding kippt. Und Springfield jetzt halt die dreckigste Stadt der USA ist und Präsident Schwarzenegger dann entscheidet, ja, wir müssen das Ding abriegeln. Wobei er kriegt halt von seinem Hiwi oder Chief of Staff natürlich in dem Fall Vorschläge vorgelegt, die er sich gar nicht anguckt, sondern sich einfach für eine Nummer entscheidet.
Mhm.
Und das wird dann später auch noch ausgenutzt. Und ja, der Hiwi entscheidet dann im Endeffekt, dass jetzt eben Springfield mit einer Art riesigen Käseglocke abgesiegelt wird. Ja, versiegelt. So, und das finden natürlich wenig Leute da drin cool und die Simpsons finden aber durch ein Loch in ihrem Garten einen Weg nach draußen, weil die ganz am Rand sind von dieser riesen Käseglocke. Ja, und dann dreht sich das Ganze, dass, weil natürlich viele Homer dafür verantwortlich machen, gibt es dann einen riesen Hass auf die Simpsons. Und die müssen dann erstmal fliehen.
Nach Alaska.
Ja.
Richtig.
Jetzt weiß ich nicht, wie weit soll man erzählen, weil das war jetzt schon sehr viel.
Ja, das ist so die Rahmenhandlung auf jeden Fall. Und jetzt geht es darum, dass sie sich auch ihren ihre Scheiße, die gebaut haben, auch irgendwann mal stellen müssen. Und das findet auch, ich kann glaube ich noch erzählen, dass Marge das auch nicht geil findet, dass Homer jetzt einfach sich seiner Verantwortung entzieht und einfach abhaut, so weißt du. Und da gibt es dann auch nochmal ein bisschen Ehekrise zwischen diesen beiden.
Ja.
Ja, und ich finde, also so dieses Argument, dass es ja nur so eine aufgeblasene Serienfolge ist, ist schon ganz geil, weil die Simpsons-Macher, immer wenn die gefragt worden sind, ja, wo ist denn der Unterschied, war deren Antwort halt so, ja, ist doch viel länger als eine normale Episode. Das war schon eine recht coole Antwort, weil die halt weder verneint noch irgendwie bejaht haben, dass das natürlich nur eine Episode ist. Weil, was willst du denn groß anders machen? Aber ich finde schon, dass die Story letztendlich, weißt du, hier ist ja irgendwie die ganze Stadt in Gefahr, weißt du, und die Regierung greift ein und der Präsident sorgt irgendwie für eine bestimmte Aktion mit dieser Glocke und so, die sehr an Anna Dome und Co. erinnert. Also insofern ist das schon ein bisschen größer als eine normale Episode, wo du halt
zumal ich finde, sie machen
normale Problemchen also, irgendwie gehen.
Man sieht auch, dass das deutlich aufwendiger und teurer war, weil hier schon auch CGI zum Einsatz kommt, die du halt sonst so nicht hast in Simpsons-Folgen.
Ja, die Animation ist auch ein bisschen besser, fand ich, ja.
Eben, es ist aufwendiger gemacht. Und
denke auch.
Also zumindest für den damaligen Zeitpunkt, ne? Und deswegen, ja, finde ich auch. Und ich finde, da ist halt, also die nutzen das nicht nur, um eine längere Geschichte zu erzählen, sondern es gibt schon auch hier und da so ein bisschen noch eine zusätzliche Tiefe. Klingt jetzt mörderbescheuert beim Simpsons-Film, aber einzelne Figuren kriegen halt nochmal ein bisschen Raum, den sie sonst vielleicht nicht in der Form kriegen, finde ich.
Das
weißt du, so das Verhältnis zum Beispiel von Bart zu Ned Flanders.
Ja, stimmt.
Na, ist ja auch was, da ist ja, steckt ja recht viel drin und so. Und irgendwie versuchen sie schon, also ich meine, die Simpsons waren ja immer so ein bisschen repräsentativ für die amerikanische Durchschnittsfamilie. Und deswegen war das ja auch immer sehr sozialkritisch, was da bei den Simpsons passiert. Ne? Ist ja super oft auch eben mehr oder weniger.
Prophetisch, was schon fast schon an manchen Stellen. Ja,
das immer wieder, ja. Ja, eben, und behandeln eben mehr oder weniger aktuelle Themen und beziehen da schon auch immer recht klar Stellung, finde ich. Und hier ist das ja auch wieder so. Ne? Das war natürlich irgendwie, ich weiß nicht, wann war der Film von Al Gore in den Convenient Truth? Aber da gibt es ja schon auch die Referenz, ne, mit dem, was Lisa da macht und so.
Ja.
Und die nehmen sich dann eben solche Themen vor, wie jetzt halt eben, dass die Erde gefährdet ist, weil alle halt ihren Müll ins Wasser kippen.
Die waren schon auf der Puls der Zeit, definitiv, ja.
Na eben. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht so, das wird jetzt nicht einfach nur so billig genutzt, sondern die gehen dann da eben schon, also beziehen da schon Stellung. Auch wenn das halt oft recht witzig gemacht ist, aber ja. Nee, finde ich cool. Und eben, ich finde, man sieht, wie viel Herz da drin steckt. Und ich finde es sehr cool und unterhaltsam gemacht. Super kurzweilig.
Also, freut mich.
Bombenfilm.
Ah, freut mich. Siehst du, dann habe ich dich da zu tief eingeschätzt. Ich wusste auch nicht, wie. Ich weiß, dass du die Simpsons halt nicht guckst, so weißt du, jetzt unbedingt.
Ah, ich habe aber schon, also ich habe mal mindestens 20 oder 23 Staffeln, sowas um den Dreh, komplett durchgeguckt.
Hast du schon durchgeguckt?
Ja, ja, klar.
Gut, die Info hatte ich nicht, deswegen wusste ich nicht, wo ich.
Nee, weil da sind ja auch, also da gibt es ja zum Teil wirklich geniale Folgen, ne? So dieses Lola-Rent-Ding, Alter. Fand ich sensationell und ja, auch sonst, also.
Ja, ja, gerade so diese, also wir als Film- und Serienfans, was die alles hochnehmen und es gibt ja auch so eine Sopranos-Simpsons-Folge.
Ja, ich meine, Figur Fat Tony
und so natürlich, ja, also großartig.
Ja.
Von Joe Mantegna auch synchronisiert und so. Und
ja, ich meine, das ist auch eh so krass, ne, was da für ein Line-Up an Sprechern eigentlich auch ist, die halt schon auch ewig dabei sind.
Ja,
ne? Also
und das
Hank Azaria und Harry Shearer und Co.
Richtig, ja, klar. Ja, Lee Smith, Nancy Cartwright und so. Und das muss man definitiv dem Film lassen. Man hätte natürlich jetzt hier das Ganze aufblasen können, indem man jetzt tausend Prominente nochmal ran, genau. Heute, weißt du, und dann in Gastrollen hast
aber
du
noch. Aber sie schränken es halt ein bisschen, ne?
Sie schränken es ein bisschen ein. Man sieht halt Green Day, man sieht irgendwie Tom Hanks an einer Stelle zu hören, das ist schon ganz
geil. An ein paar Stellen, ja.
So, wie er dem Jungen einfach über den Kopf streichelt, so von wegen so, ja. So die gute Seele Amerikas. Und der Prominenteste, also der jetzt auch eine größere Rolle hat, ist definitiv Albert Brooks. Und ich finde schon krass, was der auch für eine markante Stimme hat, weil ich habe ihn erkannt, so. Ich dachte so, okay, Albert Brooks spielt diesen Typen, der die Entscheidung letztendlich für den Präsidenten macht und so. Ja. Und fand ich schon auch witzig. Das ist so der einzige von den Nicht-Stomm-Schauspielern, von den prominenten Gästen hier, die eine größere Sprechrolle haben. Aber ansonsten hält sich das in Grenzen. Also da gab es schon einige normale Simpsons-Folgen, wo du ein krasseres Line-Up hattest, weil da war auch schon jeder, der irgendwie Rang und Namen hat, zu Gast als Synchronsprecher.
Ja, ja, klar.
Das ist schon echt, wenn du da mal aufrufst, wer da teilweise in Gastfolgen mitgemacht hat. Das ist Wahnsinn. Das ist ein krasses Line-Up. Ja, ist cool. Dass
ja,
der
die
auch
werden ja auch von allen geliebt, ne? Also,
ja, ja.
Logisch.
Das ja, ist man
schon
hat
eine
das Gefühl,
Institution dass auch. Ich meine, das ist gerade gesagt, 36 Staffeln, ne? Alter, was geht?
Ja, aber ist halt nicht mehr ganz so präsent wie noch in den 90ern.
Aber da, also ich bin gerade so, irgendwie schickt mich das, weil ich hatte irgendwie immer in Erinnerung, dass Albert Brooks auch davor schon immer bei den Simpsons involviert war. Hat der nicht immer schon Leute gesprochen bei den Simpsons? Weil das jetzt so für dich so dieses, dass er hier der Guest-Star ist.
Nee.
Echt nicht?
Also ich glaube, du verwechselst ihn mit James L. Brooks. Weil das ist auf jeden Fall einer der Creators von den Simpsons. Und der hat, der taucht natürlich dann immer im Vorspann auf mit Matt Groening. Weil Matt Groening und James L. Brooks waren ja die Macher, nicht, dass du Albert Brooks jetzt mit James L. Brooks in eine Schublade packst.
Okay, siehst du, der hat schon 10 Episoden gemacht.
War schon davor dabei, ja.
Davor, das lässt sich jetzt schwierig sagen, ne, weil die Simpsons sind halt von 1990 bis heute gelistet. Steht nur bei ihm, dass er 10 Episoden gemacht hat. Warum zeigen die denn, ach hier. Ah ja, schon Staffel 1, Alter. Der hat in Staffel 1 schon 2 Episoden gesprochen.
Okay.
Ja, dann Staffel 5, Staffel 8, Staffel 16, 22, 26. Bis heute, ja. Okay. Ja, siehst du, dachte ich doch.
794 Folgen waren es bisher. Da stehen die jetzt momentan. Das ist schon ein absoluter Rekord.
Na, crazy.
Ja, ist auch so witzig, wenn ich so Serien oder so Kinderserien aus meiner Kindheit habe und die in meiner Vorstellung irgendwie auch so 200 Folgen haben, Alter. Und dann gucke ich mir irgendwie so die Folgenliste an und denke so, Alter, das waren 2 Staffeln, die Staffel hatte irgendwie 8 Folgen oder so. Da gab es irgendwie von manchen Kinderserien gab es irgendwie 16 Episoden, wo ich dachte,
ja.
So, was?
Ja,
in meiner
krass.
Vorstellung waren die ewig lang.
Ja.
Aber an die Simpsons kommt halt nichts ran. Ja. War cool, den Film mal wieder gesehen zu haben. Und wie du meinst, er ist kurzweilig, er geht nicht mal 90 Minuten und ich bin nach wie vor Fan von der Truppe und habe jetzt natürlich in meinem Serienverhalten der letzten 2-3 Jahre komplett alles vernachlässigt. Insofern da auch keine einzige neue Folge gesehen.
Ach, okay.
Also ist echt komplett hinten übergefallen und jetzt.
Ja, siehst du, aber so kommt es dann eben, dass plötzlich halt irgendwie nicht mehr Simpsons guckt. Das war bei mir auch so.
Ja, ja, klar.
Das war jetzt keine Entscheidung, wo ich gesagt habe, so, hey, das finde ich nicht mehr geil, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Sondern es kam halt auch eine Menge links und rechts, die du geguckt hast. Aber bei mir waren es ja nicht die Simpsons, bei mir waren es generell halt irgendwie sämtliche Serien, die ich irgendwie geguckt habe. Da habe ich mich nur noch auf Filme konzentriert, 2 Jahre lang und das. Da haben die Serien drunter gelitten, aber ich will das ja jetzt auch ein bisschen ändern wieder und bin jetzt wieder ein bisschen im Game.
Das sagst du aber auch schon länger, dass du das wieder ändern willst.
Habe ich doch.
Seit wann?
Ich habe doch jetzt schon die eine oder andere Serie auch gebracht als Rezension. Insofern, ich bin ja dabei, jetzt wieder Serienstaffeln zu gucken und gucke jetzt gerade wieder 6, 7, 8 Serien, die ich ausgesetzt habe.
Sehr gut.
Ja. Habe sogar meine erste Serie gerade, die ich komplett von Anfang bis Ende gesehen habe und jetzt nochmal von Anfang bis Ende rewatche. Das hatte ich bisher noch nicht.
Oh.
Ja. Das ist eine Premiere.
Ja, hatte ich auch mal vor, mal wieder irgendwie Sopranos gucken.
Bingo.
Ach echt?
Ja.
Ja, dann auf welchem Stand bist du da?
Folge 3 oder so. Also,
erste Staffel.
Ja, ist ja nicht so, dass ich die jetzt durchbinge, sondern ich bin ja nach wie vor mit meinem jede Woche eine Folge Modus. Aber also
kann ich in 2 Jahren mal einsteigen.
Du kannst in 2 Jahren einsteigen und kannst dann bist dann auf meinem Stand. Aber zumindest habe ich mir vorgenommen, dass ich keine Pause mache. Also ich will jetzt normalerweise mache ich ja dann immer ein Jahr Pause zwischen den Staffeln. die will ich bei dem Rewatch jetzt nicht machen, sondern guck die halt durch, die 6 Staffeln. Aber es wird dauern. Das wird dauern. Okay. Aber hey, bewegt Banausen, Soprano Special.
In 5 Jahren.
2029 incoming.
Ja.
Freut euch drauf. Zurück zum Simpsons Movie.
Ja.
Hast du noch was oder wollen wir Punkte nennen? Danke, Olli. Welcome back.
Haben wir den Regisseur genannt?
Nee, haben wir noch gar nicht.
David Silverman. Der auch Monsters Inc. und solche Filme gemacht hat. Also, könnte man kennen, aber er hat eben auch schon sehr viele Episoden für die Simpsons vor allem produziert. Weil der ist eigentlich schon, glaube ich, recht früh als Produzent damit aufgesprungen.
Ja. Das ist sowieso, also die Macher und ob des Films oder der Serie, das ist ein sehr, sehr fester Kern, der sich da seit 30 Jahren auch durchzieht. Und,
das wahrscheinlich auch mit so einem Grund oder ein Geheimnis des Erfolgs.
Deswegen habe ich mir auch gerne wahrscheinlich die Audiokommentare angehört, weil du hörst dieses Familiäre und dass sich alle kennen und lieben und gegenseitig verarschen und teilweise da Chips essen beim Audiokommentieren und so. Das ist schon ganz witzig. Ja, dann wollen wir nicht unterschlagen, jetzt, wenn wir schon den Film genannt haben. Ich habe jetzt die Serie auf dem Offen, dass die 37 Primetime Emmys gewonnen haben. Also insgesamt, glaube ich, gab es 187 Gewinne von diversen Serienpreisen. 379 Nominierungen insgesamt. Also es ist ein sehr beliebtes Franchise und ich finde es krass, dass es nur bei diesem einen Film geblieben ist. Also ich hätte gedacht, dass da definitiv nochmal irgendwie Nachklapp kommt, aber viele von den erfolgreichen Serien, auch South Park und Co. haben ja echt, war ja echt nur vereinzelt so, dass dieser Kinofilm rausgekommen ist und dass sie das nicht ausgeschlachtet haben und dann die alle 2 Jahre irgendwie einen Film rausgebracht haben. Es gab ja auch in Futurama, gab es glaube ich auch ein paar Langfilme.
Ja, aber die waren glaube ich straight to DVD.
Das war alles straight to DVD, genau, lief nicht im Kino.
Ja, weil das ist halt schon nochmal ein anderer Hustle, ne? Und ich glaube, da hast du auch nochmal anders Leute, die dir reinreden.
Ja. Aber der Erfolg hätte dazu führen können, dass sie das Ganze auch weiter fortführen, weil 75 Millionen hat er gekostet und 536 Millionen, Alter, hat er eingespielt. Also da sind dann doch eine Menge Leute ins Kino gerannt. Das ist schon sehr ordentlich.
Ja, und war ja auch BAFTA und Golden Globe nominiert und alles. Also stimmt schon. Eigentlich verwunderlich, dass sie da nicht mehr von machen.
Auf jeden Fall. Alright, kommen wir zu den restlichen Punkten, oder?
Ja.
IMDb 7,3, er hat einen Metascore von 80, Alter. Hört. Und Letterboxd ist bei einer 3,5.
Da sind sie wieder ein bisschen verhaltener unterwegs.
Also ich mochte den Film sehr, aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen so, ja, so groß anders war es nicht. Ist halt eine sehr aufgebauschte, normale Folge, deswegen von mir eine 7,5, die ich zwar mochte und es ist ein cooler Film. Aber es wäre für mich wahrscheinlich eine der besseren normalen Episoden gewesen. Aber ich habe unter den normalen Episoden wahrscheinlich welche, die von mir eine 10 kriegen. Insofern würde ich jetzt hier nicht mehr eine 7,5 eintacken.
Ja, aber der kommt schon sehr episch daher.
Ja, der ist also cool und der hat viele Gags und das mit diesem Spider-Pig und so. Da sind viele Sachen, die ich schon lustig finde. Aber es gab Folgen, die gehen 20 Minuten, wo ich halt noch lustigere Sachen gesehen habe oder die halt für mich noch epischer oder kultiger sind. Aber ich mag
ja,
den
aber
schon.
Daran bemesse ich den gar nicht. Also klar, gäbe es bei mir wahrscheinlich auch, aber ich finde den super so, wie er ist. Es ist auch nicht so, dass ich sage, mir fehlt irgendwie, also die Gagdichte ist irgendwie zu gering oder sowas, weil das ist total gut ausbalanciert, finde ich, mit den anderen Sachen, die hier passieren.
Ja, es gab ein bisschen Fanservice, in dem man versucht hat, jede von den Nebenfiguren, die auch in der Serie so ein bisschen pro Folge dann einen anderen Raum kriegen, so da noch irgendwie reinzubringen. Also es war schon okay, aber ist jetzt auch nicht, also sticht jetzt nicht so komplett hervor, also von dieser Serie, finde ich. Und daran habe ich ihn schon ein bisschen bemessen, muss ich zugeben.
Ja, aber ich glaube, die Simpsons, wenn ich die als Serie bewerten müsste, wäre das eine 10. Weißt du, so deswegen.
Hätte ich das vorher gewusst, Alter. Die Simpsons selbst wäre eine 10 von dir.
Ja, auf jeden Fall.
Krass. Okay. Hätte ich nicht gedacht.
Okay. Deswegen bin ich hier bei 9.
Viel ausgelernt hier von dem Lee. Eine 9, Alter. Haut da einfach raus.
Ja. Weil ich hatte wirklich eine Menge Spaß mit dem.
9 von dir, 7,5 von mir. Ja, eine 9 ist schon, kratzt schon an der Perfektion. Und da würde ich den jetzt nicht eingliedern, aber es ist verständlich auf jeden Fall. Ich als Simpsons-Fan wäre natürlich nicht protestieren gegen diese 9. Insofern.
Ich finde, der hat sehr viel Herz.
Okay, cool.
Ja.
Schön, schön.
So.
Gut, dann schließen wir den Simpsons-Film ab von Olli und machen jetzt mal ein paar eigene Projekte. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Wie du willst. Ich bin auf alles vorbereitet.
Sehr gut. Naja, dann kann ich ja mal machen, weil das ist ein gutes Kontrastprogramm zu dem Simpsons-Film. Weil ich habe ein Los von meiner Zehnerziehung. Und zwar, der gute Seba hat im Februar 24 einen Film reingeschmissen. Der hat mir nichts gesagt, der heißt Bullet, Auge um Auge.
Bist du kanntest Bullet nicht?
Nee, ich kannte Bullet gar nicht. Ich habe noch nicht mal was von Bullet gehört.
Okay, wow.
Kirscher hat mich aber aufgeklärt, weil Kirscher kennt nicht nur die komplette Filmografie von Champagne und Denzel Washington, sondern er kennt auch die Filmografie von Tupac komplett.
Ja.
Und der hat mir gesagt, dass der da mitspielt und der ist komischerweise komplett an mir vorbeigegangen. Du das hast ihn gesehen
ja,
offensichtlich.
Ja klar, Alter, okay. Der war ja damals, ich habe den damals glaube ich sogar mehrfach gesehen.
Das, echt? War das einer ja, der großen?
Das war so im Zuge auch von Blood in, Blood out und den Film war Bullet mit bei.
Wirklich? Klar, ja, da war Bullet mit bei. Ich weiß gar nicht, warum der an mir vorbeigegangen ist, okay.
Abgefahren. Ja du, ich hätte auch fast eins meiner Lose gebracht. War vorhin auch schon dabei, da Sachen rauszuschreiben, war dann erstmal schwer irritiert, weil das auf IMDb als Miniseries gelistet ist, wohlgemerkt mit 13 Episoden oder 12 oder so, aber es ist halt auf jeden Fall, wo ich dachte, Digga, deswegen ging der 2,5 Stunden. Ja, und das, da wollte ich jetzt nochmal ein bisschen mehr recherchieren, okay. Aber es könnte sein, dass mir hier eine Miniseries untergejubelt wurde. Alter.
Ist ja frech.
Naja.
Wer war denn der Übeltäter?
Das weiß ich nicht.
Ach, das weiß ich nicht.
Muss ich mal auf den Los nachgucken.
Okay, auch nicht schlecht.
Ja.
Ja, mir hat er wie gesagt nichts gesagt. Und der Regisseur Julian Temple, den hatten wir hier allerdings schon, der hat Shane inszeniert, diese Pokes-Doku von Shane McGowan, von den Frontman, die ich hier mal gebracht habe.
Okay.
Wow. Und du hast auch schon mal einen Film von ihm gehabt. Earth Girls Are Easy.
Ach du Scheiße. Okay. Mein
Liebhaber vom anderen Stern mit Jeff Goldblum und so. Das war auch okay, von ihm, der Film. Und das Drehbuch stammt von Bruce Rubenstein. Der hat als Produzent und in diversen Departments schon für einige Filme damit gewirkt. Johnny Handsome, Wilde Orchidee, Harley Davidson and the Marlboro Man. Und jetzt die große Preisfrage, wo ist die Parallele bei diesem Film?
Ist immer Mickey Rourke dabei?
Ja, es ist immer Mickey Rourke dabei. Insofern ist das, glaube ich, ein Buddy von ihm. Und weil in allen Filmen, wo er irgendwie mitgemacht hat, egal in welcher Funktion, als Produzent oder als Assistant Director oder so, war Mickey Rourke eine der Hauptrollen, so wie auch hier in diesem Film, in Bullet. Und Mickey Rourke kriegt auch den zweiten Autoren-Credit, allerdings unter einem Pseudonym namens Sir Eddie Cook. Hat er praktisch am Drehbuch mitgeschrieben, warum immer er sich nicht als Mickey Rourke hier auflisten ließ.
Er hat sich gedacht, was bei Stephen King funktioniert, kann ja nicht schlecht sein.
Ja. Ist ja eine Wellenlänge, definitiv.
Na?
Und es ist wahrscheinlich der erste Film mit Mickey Rourke und Tupac, der am Anfang einsteigt mit einem Topshot auf eine Landschaft und musikalisch untermalt wird von Vivaldis 4 Jahreszeiten. Das war ich schon auch abgefahren. Aber dann fährt die Kamera über einen Knast und über dieses Waldgebiet hinaus und dann sind wir so über diesem Knast und dann wechselt der Score-DJ. Dann wechselt der Score-DJ zu Superstar von Group Home. Ja, Entschuldigung, Alter, mein DJ-Herz ist aufgegangen.
Ja, aber hallo Superstar.
Ja, mega, Alter.
Hammer.
Fand ich richtig gut. Und Mickey Rourke spielt den titelgebenden Bullet. Der kommt jetzt nach 8 Jahren aus diesem Bau raus und wird abgeholt von seinem Bruder Ruby und seinem Kumpel Lester. Das ist so diese Dreier-Kombo, die immer zusammen rumhängt. Und es dauert auch nicht lange. Da sticht Bullet einem Drogendealer aus seinem alten Dealergebiet irgendwie in Brooklyn das Auge aus und wirft fast irgendwie 2 weiße Dudes, die bei ihnen Stoff kaufen wollen, irgendwie vom Dach oder die da regelmäßig irgendwie zu Gast waren, so die Stammkunden und will die fast vom Dach werfen und so, also verscherzt sich so mit allen möglichen Leuten. Mit dieser Aktion zieht er natürlich sofort den Hass von Drogenboss Tank auf sich, das nämlich besagter Tupac in einer Stretch-Limousine, der so die Fäden zieht und auch bei seinen Eltern hat Bullet halt längst verkackt. Da geht es auch noch irgendwie drum. Sein zweiter Bruder Louis, der hat sich in seinem Zimmer einbarrikadiert, hat dort alles mit Kriegsrequisiten ausgestellt, Alter, inklusive so Sandsäcke, weißt du, womit du so irgendwie so Bunker baust und so.
Mhm.
Alles ist irgendwie komplett zugemüllt. Absolut fertiger Typ. Der Vietnamkrieg hat ihn komplett zerstört. Der einzige Soldat irgendwie von ihm ist sein Hund, der irgendwie auch in diesem Chaos von Zimmer da irgendwie sitzt und der dann von ihm sich die Kommandos anhören muss. Also der Vietnamkrieg hat ihn auf jeden Fall komplett traumatisiert und zerstört. Der ist auf jeden Fall ziemlich durch und rennt da den ganzen Tag auch mit einer Unterhose rum und mit offenem Hemd und so.
Schlimm, schlimm, schlimm.
Und wie du gerade sagst, also ich habe auch das Gefühl, dass die Macher auch mal so ihr eigenes Blood in, Blood out haben wollten. An mir ist der komplett vorbeigegangen. Aber wenn dann irgendwie so Sachen wie Showbiz in AG irgendwie laufen und Jeru und In My Lifetime von Jay-Z halt im Nachspann, dann bin ich natürlich happy und bin natürlich Feuer und Flamme für so eine Art Film. Man muss dazu sagen, ihm fehlt die Klasse von Filmen wie Menace to Society oder jetzt New Jack City oder so, weißt du, diese Hochglanzproduktion aus der damaligen Ära. Aber er ist trotzdem schön snackable für Freunde von der Art dieser Filme und da bin ich natürlich Fan von. Wenn man jetzt nicht diesen Anspruch hebt, dass die jetzt genauso gut sein müssen wie Boys in the Hood oder so, weißt du.
Ja. Ja, wobei ich, also ob New Jack City so gut gealtert ist, da bin ich mir gar nicht sicher.
Ich habe den auch lange nicht gesehen, aber das ist schon einer von den größeren, wo ich sagen würde, ja, da ist, glaube ich, auch mehr Budget drin als jetzt bei Bullet. Mhm. Ja, und dann tauchen da echt bekannte Gesichter auf, Alter. Weil diesen Künstlerbruder von ihm, der so ein bisschen so eine, der auch Graffiti macht und so, der so ein bisschen so eine künstlerische Seite hat, mit Kangol und Goatee, wird einfach mal gespielt von Adrian Brody, Alter. Mhm. Und dann sein zweiter Bruder wird gespielt von Ted Levine. Aus Schweigen der Lämmer und Heat und so weiter.
Ja, okay.
Also krasse Besetzung.
Wow.
Und dann tauchen immer wieder krasse Gesichter auf, die man kennt irgendwie und die später natürlich Karriere gemacht haben. Wir sehen in einer Szene Peter Dinklage. Wir sehen Donnie Wahlberg. Wir sehen Larry Romano, hier Richie aus King of Queens. Mhm. Michael Kenneth Williams ist so einer der Hiwis von Tupac, weißt du, so okay. Einer von seinen Schergen und so. Und eine der größeren Rollen, also der beste Kumpel von Bullet, der ist nicht ganz so prominent besetzt, aber richtig geile Rolle von John Enes, dem Dritten. Der hat so kleine Rollen in Phone Booth gehabt, in Boston, hier in Joy mit Jennifer Lawrence und so. Mhm. Aber hat jetzt nicht die Riesenkarriere gemacht, aber der spielt den auch richtig geil, weil der spielt so einen großgewachsenen Kokser halt mit Fukuhila und immer so Unterhemd und Anzug gestylt, weißt du, so mit Schulterpolstern und so. mega eitel, aber auch so der Flachleger vor dem Herrn, der so in der Disco sagt, so ja, ich nehme die jetzt beide mit, so weißt du. Und dann geht er so hin und fängt sofort an, so mit zwei Frauen im Arm, so sofort mit denen zu tanzen und so. Und vögeln natürlich beide dann irgendwie kurz Zeit später in der Küche. Und das ist ein Typ, der dreht halt im Auto voll so Right Said Fred, I'm too sexy auf, weißt du. Hat dann, I'm too sexy for a car und so. Und Mickey Rourke steigt halt ein, macht die Scheiße aus, wirft das Tape dann aus dem Fenster. Mhm. Und macht halt seine Jam an und sein Man ist halt Barry White. Und Mickey Rourke hat die ganze Zeit irgendwie so Barry White-Tunes.
Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Und das ist schon auch recht witzig. Aber insgesamt ist das Soundtrack natürlich cool, wenn da Barry White Hip-Hop läuft. Und Vivaldi ist es auf jeden Fall eine wilde Mischung, aber ganz geil. Und Bullets Outfit ist schon auch ganz cool, weil er trägt halt mal so ein Bandana um die Wollmütze rum. Mhm. Weißt du, auch so oft Tracksuit und irgendwie so Unterhemd dazu. Halt so ein Gangster-Shit, weißt du?
Ein Freund von mir ist nach dem Film genau so rumgerannt.
Der ist so rumgerannt, ja. Okay, hat er ihn so beeinflusst, ja.
Ja,
ja und er ist in New York vor da. Also viel Coney Island und Umgebung, Brooklyn und Co. Also das, da geht mein Herz natürlich auch auf und da freut mich natürlich, wenn ein Film irgendwie dieses Setting hat. Also konnte ich mir gut angucken, ist jetzt kein Brecher, bei aller Liebe nicht. Aber es ist trotzdem ganz geil, also diese Lücke zu schließen. Und wenn du sagst, der war doch größer, als er mir vorkam, weil der hat doch nur irgendwie bei Letterboxd hat er irgendwie auch 3000 Views, irgendwie sowas. Also.
Nur im Ernst?
Ja, 3300 Views bei Letterboxd. Also bei IMDb waren es auch nicht mal 1000. Insofern ist das wahrscheinlich.
Echt? Okay, dann war ich da offenbar in einem sehr elitären Umfeld.
Ich glaube, du warst eher so insidermäßig unterwegs. Weil
aber das war so definitiv Above the Rim, gehörte da auch noch dazu. Juice, den hatten wir ja schon.
Die habe ich alle auf dem Schirm, ja.
Okay.
Ja. Aber klar, die werden ja natürlich vorgeschlagen, wenn du irgendwo, wenn du Bullet irgendwo googelst oder wenn du bei IMDb eingibst, da kommen natürlich die ganzen Filme Juice, Above the Rim. Hm. Und wie sie alle heißen.
Naja.
Und die meisten kenne ich. Und wenn ich die Filme nicht kenne, kenne ich zumindest meistens den Soundtrack und habe dann durch den Soundtrack auf die Filme, bin dann auf die Filme aufmerksam geworden. Aber Bullet ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Witzig.
Auge um Auge. Ja, danke an Seba für diese Lücke. Und ich hatte Spaß. War ganz cool, den mal gesehen zu haben.
Mhm.
Und ich meine, da sieht man schon so ein bisschen den verbrauchten Mickey Rourke. Ich meine, heute ist er ja gar nicht kaum noch wieder zu erkennen. Aber der war ja schon, also alles so, was die 80s war. Weißt du, wir haben jetzt das Jahr, wir schreiben das Jahr 1996 und in den 80s war er schon eins der krassen Sexsymbole, Alter. Der 80er, so neben Richard Gere und Co. Ja, ja. 9,5 Wochen und selbst in Angel Heart und so war er super schnittiger, gut aussehender Typ, so weißt du. Und hier geht es schon langsam bergab, was mal sowas.
Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, das Ding hat er dann irgendwie im Anschluss Volley genommen, ey, weil also dann ging es ja wirklich bergab.
Ja, ja, definitiv. Naja, Bullet, Auge im Auge, 1996, geht 96 Minuten und hier kommen die Punkte. IMDb 6,4. Es gibt keinen Metascore zu dem Film. Wie gesagt, ich glaube, so populär war der gar nicht. Letterboxd 3,0.
Mhm. Ich sag 7.
7,5 noch.
Ach was.
Ja. Hat noch für 7,5 gereicht.
Crazy. Okay.
Und war dann doch kurzweilig. Ja. Mhm. Danke an Seba. So viel zu Bullet. Und jetzt du.
Okay. Ich habe 2 Filme, beide aus diesem Jahr.
Mhm.
Und du kannst ja aussuchen, womit wir anfangen.
Geil.
Das eine ist, dass beide sind im Grunde ein Drama, aber das andere ist mehr Dark Comedy als Drama, während der andere Film schon eher ein sehr artsy Drama ist.
Solange ich noch frisch bin und ausgeruht, nehme ich das artsy Drama.
Okay.
Goalie.
Das war das Sample, was du dir dafür überlegt hast, really?
Das ist der Timecode für die Kapitel, Alter. Das ist perfekt.
I underestimated you.
Underestimated you.
Oh, yeah. Ja, also der Hauptdarsteller.
Habt ihr Bock auf ein gutes Drama da draußen?
Hey!
Jawohl, Alter. Die Leute sind hyped.
Ja, aber pass mal auf. Der Hauptdarsteller aus diesem Film. Mhm. Wenn der Basketball spielen würde und ein Trikot trägt, dann würde der jetzt in diesem Film nicht mehr die 23, sondern die 45 tragen. Und das allein war für mich ein Anlass, diesen Film zu gucken. Deswegen ist das hier ein Regiedebüt, zumindest ein Langfilmdebüt,
mhm,
von dem Nepo-Baby der nächsten Generation. Ronan Day-Lewis hat einen neuen Film gemacht und hat dafür seinen Vater zurückgeholt.
Oh, den hast du gesehen.
Ich habe Anemone gesehen oder Anemone, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich verbinde damit primär irgendwie Meerestiere oder Pflanzen,
mhm,
und habe immer noch nicht so richtig verstanden, warum der Film so heißt. Aber ich möchte sofort einräumen, dass es sehr gut sein kann, dass ich sehr vieles in dem Film nicht verstanden habe.
Okay. Ja, da haben wir beide natürlich aufgelauscht, als wir gehört haben, dass Daniel Lewis wieder vor der Kamera steht.
Ja, ja. Und sein ältester Sohn, der hat eben jetzt seinen 3. Credit mit diesem Langfilm.
Mhm.
Weil er hat davor einen Kurzfilm gemacht und ein Musikvideo und dann hat er mit seinem Vater zusammen dieses Drehbuch geschrieben.
Mhm.
Und eine der Produktionsfirmen ist Plan B, heißt Brad Pitt, hat das Ding unter anderem produziert. Und rausgekommen ist ein sehr artsy, Slowburner-Drama.
Ein artsy Slowburner, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja. Die Handlung ist tricky, weil, na, eigentlich leider nicht, weil im Grunde ist sie super einfach, aber man kriegt nur sehr kleine Häppchen sehr langsam vorgeworfen. Okay. Wir sind in Nordengland, das ist alles eine ziemlich düstere, regnerische Gegend, alles ist relativ grau gehalten und sowieso ist so, das Color Grading ist recht bläulich, bisschen entsättigt und das ist alles gleich schon eine ziemlich düstere Stimmung und wir sind auch so in einer schlecht beleuchteten Wohnung und sehen Sean Bean, der Jam spielt, wie er sich mit offenbar seiner Frau unterhält. Das ist Nessa, gespielt von Samantha Morton.
Mhm.
Die hatte ich hier auf jeden Fall bei Synecdoche, aber die kennt man ja auch aus x anderen Sachen. Also ich meine, die war schon zweifach Oscar nominiert, aber das ist wahrscheinlich trotzdem ein Name, der nicht bei vielen Leuten gleich irgendwie klingelt, ne? Ja, trotzdem super Schauspielerin.
War auch in Walking Dead, oder?
Ja, sie war Dingens, ne? Die Anführerin von.
Von dieser, genau.
Von den Whisperers, ja.
Von den Whisperers, richtig, so
ist die. Ja, die ist krass.
Gute Schauspielerin, ja.
Und die beiden sind offenbar ein Paar. Und es gibt einen Sohn, der dazu gehört, Brian, gespielt von Samuel Bottomley. Den hatten wir in How to Have Sex, glaube ich, zuletzt. Aber du hast ja auch mal über Tyrannosaur gesprochen, da hat er auch mitgespielt. Mhm. Und der spielt hier den jetzt 16- oder 17-jährigen Sohn von eben Jem und Nessa. Zumindest wird das uns erstmal so verkauft. Und wir erfahren durch diese Häppchen, weil wir sehen sie beim Beten, wir sehen die beiden kurz im Dialog, wo aber der Kontext auch überhaupt nicht klar ist und wir wissen, es gibt ein Problem mit dem Jungen und es wird erzählt, dass er irgendwie in die Fußstapfen seines Vaters tritt und es fällt das Wort Killer und es ist irgendwie alles nicht so klar, was ist passiert, was ist hier Phase und wer mit wem. Mhm. Ja, und dann ist aber klar, dass Jem sich jetzt auf die Reise macht und dann auch geht und das wird aber auch nicht groß kommuniziert, weil es scheinbar wurde es schon kommuniziert, aber halt offscreen und er fährt einfach, setzt sich auf sein Motorrad, fährt los, fährt dann ziemlich tief in den Wald rein, hält da irgendwann an, stellt sein Motorrad unter, versteckt das und holt dann so ein Papier raus, auf dem nur Koordinaten stehen. So, und dann macht er sich wohl auf den Weg in Richtung dieser Koordinaten und kommt dann irgendwann an einem Haus an. Da springen wir dann auch kurz, bevor er da ankommt, schon mal hin und sehen dort dann eben Daniel Day-Lewis, der da alleine im Wald wohnt offensichtlich und da so sein Ding macht.
Hast dich gefreut, den mal wieder in der Szene zu sehen.
Schon, Alter, das war
nachdem
schon
du gesagt
krass,
hast, du siehst nie wieder was
Alter.
Neues von ihm, ja.
Ja, ja. Und er, ne, sieht so geil aus, Alter. Der hat kurze, graue Haare, einen grauen Bart, aber so Handlebars. Ne, sieht aus wie so ein alter Truckfahrer und hackt da sein Holz und macht halt so Männerdinge. Joggt da am Strand lang und macht ganz offensichtlich, hält er sich fit und lebt da aber halt so das Eremitenleben und ganz alleine im Wald und hat einen Generator, mit dem er ab und zu Strom anmacht, damit er dann da irgendwie ein bisschen Musik hören kann oder die Nachrichten. Hört sich dann da auch, wir hören dann erstmal, dass er da irgend so einen Wettersender hört, weil die ganz weirde, sehr spezifische Wettervorhersagen dann da bringen. Mhm. Und man weiß erstmal überhaupt nicht, was Phase ist. Und dann kommt Jem irgendwann da an und Ray, wie Daniel Day-Lewis in der Rolle heißt, ist sein älterer Bruder. Mhm. Und die beiden haben jetzt was aufzuarbeiten. Und zwar geht es darum, dass die beiden eine sehr komplizierte Vergangenheit haben. Da hängt der Nordirland-Konflikt mit drin. Ray war da wohl im Militär und da sehr aktiv und hat die hässlichsten Dinge erlebt. Und davor hatten die aber schon eine schwierige Kindheit, wo sie wohl auch von irgendwelchen Priestern missbraucht wurden und also die komplette Palette. Und das versuchen die hier, also Jem hatte eine Agenda, warum er da hinfährt und das hat mit Brian zu tun. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler wäre, weil wie gesagt, der Film lässt sich sehr viel Zeit, bis du diese ganzen Informationen zusammenbekommst, ne? Mhm. Das ist zwar chronologisch, aber trotzdem springt der halt oft hin und her und du kriegst wirklich nur so Versatzstücke und musst dir das dann halt irgendwie selber zusammenpuzzeln. Aber dadurch, dass es nicht wirklich ein komplexes Puzzle ist, ist das halt schon irgendwie lame. Also es gibt für mich nicht wirklich einen Anlass, dass man das so in so kleinen Häppchen vorgeworfen bekommt. Aber klar macht der Film insgesamt erstmal dadurch schon auch eine, also nicht nur dadurch, sondern vor allem durch Sounddesign, macht er schon eine bestimmte Stimmung auf.
Ja.
Und eben natürlich durch den Look, weil du eben dieses Triste hast und dann auch Menschen, die weit entfernt von glücklich sind und ne, so dieses, es gibt ein großes Problem, das schwingt die ganze Zeit mit und steht im Raum. Den Score hat Bobby Krillitsch gemacht. Das ist der Typ, der auch Midsommar gemacht hat und Addington und Beau Is Afraid, also Ari Aster scheint gerne mit dem zusammenzuarbeiten. Mhm. Und der hat hier schon auch echt einen, also weirden Score, aber irgendwie geil. Also ich fand es manchmal schon auch wahnsinnig präsent, so, aber es erzeugt auf jeden Fall eine Wirkung und der Score ist schon auf jeden Fall auch was ich hier noch mit richtig gut fand.
Präsent, aber gut, sagst du.
Ja.
Weil bei Battle After Another fand sie den zwar auch präsent, aber nicht gut.
Genau. Mhm. Nee, weil das hier manchmal wirklich so ein bisschen, also stellenweise erzeugt es fast eine ziemliche Horrorstimmung. Mhm. Ne, wenn dann Jem da alleine durch den Wald läuft und dann auf diese Hütte zu und so und was dann da also so ganz flächige Klänge drunter und das sehr atmosphärisch alles, das erzeugt wirklich so eine Horrorstimmung. Mhm. Naja, und dann haben wir aber wirklich sehr viel Dialog zwischen Jem und Ray, respektive sehr viel Monolog von Ray und eigentlich Sean Bean sehen wir primär beim Zuhören. Mhm. Was ja auch spannend sein kann, ne? So siehe Mandy Patinkin, aber so Sean Bean, ich meine, wie soll es anders gehen? So, der geht natürlich unter neben dieser, unter dieser Macht, die einfach Daniel Day-Lewis ist, Alter. Weil auch wenn der hier jetzt nicht eine komplett neue Palette bedient oder Dinge macht, die man so noch nie gesehen hat. Es ist halt wieder so krass, wie der diese Figur füllt und du zweifelst nicht eine Sekunde an, dass das der Typ ist und so. Also, Alter, der hält einen Monolog über Scheiße. Also literally. Da geht's ums Scheißen. Das ist Oscar-verdächtig, Digga.
Hat echt?
Also das wäre die Oscar-Szene.
Okay.
Also der hält zwei sehr krasse Monologe. Der eine eben, da lacht er sich selber dann auch so ein bisschen kaputt, weil er halt eben wie explizit er dieses Scheißen beschreibt und so. Aber der ist auf jeden Fall ein Highlight und dann gibt es nochmal einen anderen, wo er halt über eine fiese Situation in der Vergangenheit spricht. Mhm. Die geht eher dann in eine sehr dramatische Richtung, aber natürlich auch sensationell, ne? Also wie er das Ding spielt. Jetzt, ich habe aber auch mit dem Gedanken gespielt, ob das nicht gleichzeitig Fluch und Segen ist. Dass wir hier wieder diese schauspielerische Macht haben, einfach wirklich den Besten, den es jemals gegeben hat, wenn du mich fragst, Daniel Day-Lewis. Weißt du, weil, also zum einen müssen da erstmal alle anderen mitziehen und das Ding ist, die spielen hier alle super. Trotzdem kriegt er natürlich einen Raum, den die anderen, der die anderen automatisch verblassen lässt.
Das ist aber in vielen Filmen, wo er mitspielt.
So. Total, ja. Und jetzt hast du hier aber einen Film, der wirklich mit einem schwierigen oder anstrengenden Narrativ daherkommt und dabei super langsam ist. Weil die Handlung an sich ist wirklich nicht aufwendig. Aber zwischendurch hast du dann eben auch diese, da kommen wir dann zum Artsy-Ding, weil es gibt schon auch Einstellungen, wo man sich wirklich fragt, was wollte der damit? Also plötzlich schwebt da eine Person so im Raum vorm Bett und es ist alles sehr, hat so einen sinnbildlichen Anstrich.
Viel Symbolik, ja.
Ja, man kriegt auf jeden Fall das Gefühl vermittelt, als müsste man hier eben das und das drin sehen. Und deswegen räume ich wirklich ein, dass ich hier einiges nicht verstanden habe. Ne? Also vielleicht habe ich diesen Film schlichtweg nicht geblickt, um ihn in seiner Fülle wirklich auch zu fühlen. Ich habe hier natürlich wieder super gerne Daniel Day-Lewis zugeguckt, aber ich habe schon mal gesagt, dass der mir wahrscheinlich wirklich das Telefonbuch vorlesen könnte und ich fände es geil.
Das waren deine Worte, ja.
Und deswegen bin ich da hart vorbelastet, weil ich nicht weiß, ob der Film nicht unter Umständen da drunter auch verloren geht, weißt du? Weil ich mich wirklich dabei ertappt habe, wie ich es gefunden hätte, wenn wir hier so eine weniger große Präsenz gehabt hätten und das dadurch irgendwie mehr austariert wäre, auch mit Sean Bean und den anderen Figuren, ob da am Ende nicht ein besserer Film bei rausgekommen wäre. Weil es ist natürlich, in dem Moment, wo er auftritt, ist es seine Show.
Klar.
Und das ist wirklich, ich glaube, Fluch und Segen, ey, weil das ist ansonsten kein geiler Film. Ey, das ist sperrig, das ist, glaube ich, ich hatte voll oft so ein bisschen, ging das in so eine prätentiöse Richtung, dass ich dachte, Digga, du bist nicht so smart, wie du uns hier verkaufst. So, das, weißt du, so, das kann nicht alles noch irgendwie was bedeuten und mir entgeht hier irgendwie alles. Aber hey, ich will es einräumen, ne? Weil wer weiß. Also jetzt haben wir hier Brad Pitt als einer der Produzenten. Natürlich hat Daniel Day-Lewis auch mitproduziert und hat das eben mit seinem Sohn geschrieben, der es dann wiederum inszeniert hat. Und Steven Spielberg war wohl auch noch so ein bisschen als Mentor zugange, weil der als, wie Ronan Day-Lewis gesagt hat, als Freund der Familie hier mit Rat zur Seite stand. Mhm. Rat und Tat heißt das ja, glaube ich. Aber ja, der hat ihn halt so ein bisschen beraten, ne, wenn es darum ging, welche Objektive verwenden und so ein paar technische Sachen. Und hier sind auf jeden Fall auch wirklich geile Einstellungen dabei und geile Shots und sowieso natürlich grandioses Schauspiel. Aber Alter, ist das ein komischer Film. Also nicht mal komisch im Sinne von, das ist hier passieren Dinge, die hast du so noch nicht gesehen, sondern es ist wirklich über weite Strecken super zäh. Und dann habe ich mich halt auch dabei ertappt, wie ich halt drauf warte, dass Daniel Day-Lewis jetzt wieder gleich groß in Aktion kommt. Aber dann guckst du denen halt auch oft einfach nur von hinten dabei zu, wie sie irgendwie in der Gegend rumgucken. Und also es ist wirklich nicht besonders aktionsgeladen alles.
Ja, ich habe natürlich, sofern irgendwie die Nachricht rauskam, von wegen, hier ist der Trailer zu dem Film, wo Daniel Day-Lewis halt wieder vor die Kamera tritt, den habe ich mir angeguckt. Und das erste Mal, wo man ihn dann sieht, da hatte ich schon auch Gänsehaut.
Ja,
ich dachte
ja,
so, Alter, wie krass, den jetzt wieder zu sehen. Und als du gerade meintest, so, er spielt halt so ein bisschen so einen Eremiten, so wie er erscheint. Und ich traue ihm auch zu, dass er wahrscheinlich 2 Jahre wirklich in so einer abgelegenen Hütte im Wald gewohnt hat, um sich auf diesen Film
vorzubereiten. Na, also der war ja, das war, hat er ja bekannt gegeben, ne? Der war doch Schuhe machen in Italien. Der hat doch da
stimmt, der hat da wieder einen Handwerksberuf.
So einen auf so einen Oldschool-Schuhmacher gemacht.
Ja. Das passt so gut, Alter.
Ja, ja, voll.
Ja, macht jetzt den Toni Schumacher. Und hast du...
Kannst du bitte mal diesen tollen Rimshot drücken jetzt? Danke.
Ich kann auch den drücken, den haben wir auch noch.
Ne, vielleicht passender.
Aber zurück zum Film.
When Daniel Day-Lewis wants to cry, he just remembers when he sat on his balls.
Ja.
Ja. Das und anderes gibt es hier bei Anemone.
Jetzt muss man aber direkt mal
fragen. Ich weiß nicht, nachher heißt es Anemone oder sowas. Oder ich weiß überhaupt nicht, wie diese Pflanze auf Englisch ausgesprochen wird. Ich habe es nicht mal recherchiert, ich pfeife. Hm. Aber Anemone kennst du, ne?
Ja, klar, weiß ich, was eine Anemone ist. Ja. Ich bin als Meeresbiologe, kenne ich mich da gut aus.
Ach so, ich dachte, du sprichst jetzt von der Pflanze. Die könnte man, glaube ich, eher kennen.
Die Blume, ja. Ja, ja, stimmt, die kenne ich auch. Obwohl ich mich mit Blumen nicht so gut auskenne.
Ja, und ich meine, das ist auch nach einer griechischen Gottheit benannt, alles.
Könntest recht haben. Jetzt mal beiseite, dass du dem einräumst, vielleicht nicht alles verstanden zu haben. Worauf schiebst du das denn, dass der ein bisschen prätentiös? Also ist es die Inszenierung tatsächlich von dem Sohn von ihm,
ja,
oder?
Klar. Meine ich ja. Du hast also
und auch der
lässt sich wahnsinnig viel Zeit. Nee, weil du hast geile Einstellungen. Also da merkt man auf jeden Fall, dass dem auch Leute gesagt haben, ey, mach mal so und so und Licht hier und da und so. Mhm. Weil das sieht schon alles, ist stellenweise wirklich schön sogar. Mhm. Aber der ist halt so zäh und schleppend und kommt nicht in die Pötte. Und das, was du dir dann da mühsam zusammenkratzt in Informationen, ist noch nicht mal so, dass du denkst, boah, Alter, krass, jetzt hat sich das so abgefahren zusammengesetzt und plötzlich klickt alles ineinander und yeah.
Okay.
Sondern ist dann halt so, okay, und dafür hast du dir so viel Zeit gelassen, im Ernst. Hm.
Ist denn da eventuell eine Neusichtung irgendwann mal fällig, um dich zu überzeugen,
ja,
ob da mehr
also,
drin ist?
Viel Lust macht dir das nicht auf eine erneute Sichtung. Das ist halt das Problem.
Verstehe. Hm. Naja, so richtig Bock hast du mir jetzt nicht drauf gebracht, aber.
Also, du allein für diesen Monolog übers Scheißen.
Sollte man sich den angucken.
Musst du dir den angucken, ja. Aber du
Shory
musst schon
Material.
Auf jeden Fall Sitzfleisch mitbringen, ja.
Okay.
Ja, es ist vor allem, also ich dachte so ein bisschen zurück an In the Name of the Father, wo ja er auch dieser Aktivist ist, ne, der halt in diesem Konflikt drin steckt. Mhm. Und hier hat er das aber halt von der hässlichsten Seite bekommen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, es könnte fast so ein bisschen als eine Art Sequel funktionieren.
Stimmt, ja.
Aber er hat ja schon oft Rollen gespielt, wo es um den Konflikt zwischen England und Irland geht. Und auch wenn er nicht immer auf der irischen Seite stand.
Ja klar, der Boxer. Behandelt ja, glaube ich, auch das Thema.
Ja, ja, aber ich meine, jetzt zum Beispiel als Butcher war er ja auf der anderen Seite. Ne?
Stimmt,
und, ja. Ja, also, wie gesagt, tricky das Ganze.
Oha.
Und deswegen, ich glaube, ich bewerte den Film deutlich besser, als er ist, weil das kann ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben, weil ich halt einfach vorbelastet bin durch Daniel Day-Lewis.
Ja, ansonsten hat er nicht viel Gutes von dir gegeben.
Naja, da gibt schon wirklich schöne Einstellungen zwischenzeitlich, ne? Mhm. Der sieht schon echt gut aus und den Score. möchte ich auf jeden Fall nochmal positiv hervorheben. Und dass die das alle gut spielen und so. Aber es ist halt, es ist, zu einem guten Film gehört halt, dass das auch alles wirklich gut ineinander klickt.
Mhm.
Und vielleicht habe ich das einfach komplett übersehen, weil ich habe mir dann auch hier die Metascores durchgelesen und so. Also die Kritiken, die dazu beigetragen haben. Und da sind schon ein paar Portale, sind bei 90 und drüber, ne? Also die das übelst feiern und andere dann wiederum mal so gar nicht.
Mhm.
Und deswegen ist er dann halt irgendwo in der Mitte gelandet.
Verstehe. Na gut, ich probiere mal mein Glück.
Okay. Erstmal die anderen Punkte. Mhm. 5,7 auf IMDb. Das ist also auch schon nicht doll, ne? Metascore ist jetzt bei 55. Und Letterboxd 2,8.
Ja, das passt tatsächlich ganz gut zu den Punkten, die mir gerade vorschweben. Also ich sage eine 5,5.
Ich bin noch bei 6.
Bist noch bei einer 6 gelandet.
Da ist dann wahrscheinlich der DDL-Bonus.
Okay. Verstehe.
Mhm.
Na gut.
Ah, ist schon krass, ne? Weil ich meine, wie lange war er weg? 8 Jahre?
Irgendwie sowas.
Phantom Thread war 2017.
Ja, und hat sich ja mit dem, also hier, der Seidene Faden, hat er jetzt auch noch nicht den zugänglichsten Film als Abschluss gedreht und kommt mit einem, der auch nicht offensichtlich sehr zugänglich ist, zurück.
Naja, vor allem, also ich würde mich mal interessieren, ob Brad Pitt, als sich hier die Gelegenheit ergeben hat, mit seiner Produktionsfirma hier irgendwie mitzumischen, ob der einfach gesagt hat, so Blanko-Scheck-mäßig, da ist Daniel Day-Lewis, natürlich mache ich mit. Scheißegal, was ihr da dreht, ey, das kann ein Musical werden, ich bin am Start. Oder ob der wirklich hier dann auch wirklich produziert hat, ne? Also, weiß ich nicht. Also, es ist jetzt beim besten Willen nicht so, als hätte Plan B nur geile Sachen produziert. Aber ich glaube, mir wäre es auch so gegangen, dass wenn jetzt Daniel Day-Lewis ankommt und sagt, ich habe mit meinem Sohn ein Drehbuch geschrieben, hier, da hätte ich wahrscheinlich auch, ohne es zu lesen, gesagt, logisch machen wir den.
Auf jeden Fall. Das kann man nachvollziehen.
Oder? Also deswegen, und ich weiß es nicht, also ja, vielleicht ist das ein Film, den man dann irgendwann nochmal gucken muss, aber also es würde mich schon sehr wundern, wenn ich hier was komplett Geniales verpasst habe. Aber eben, ey, er ist der Größte, Alter. Das ist so krass schon wieder.
Ja, der ist krass, ohne Frage. Ich bin schon bei dir, dass einer der Größten ist. Also wahrscheinlich auch der Größte. Ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt tue ich wahrscheinlich Brando und Co. Unrecht, aber ist auf jeden Fall ein krasser Schauspieler.
Also er ist auf jeden Fall mit Abstand der Beste seiner Generation.
Das mit Abstand. Da bin ich bei dir. Also was seine Generation angeht, ist er schon der Größte.
Ja.
Das stimmt schon. Ja. Muss man auch mal vorheben, wenn wir beide mal uns einig sind bei irgendwas.
Ja, sehr gut.
Okay. Dann, so,
jetzt du.
Ja, ich würde mich dann geografisch gar nicht mal so weit entfernen von deinem Film gerade.
Mhm.
Weil es gibt eine junge Dame, die sehr, sehr talentiert ist in ihrem Job als Schauspielerin vor der Kamera. Aber so ähnlich wie ich neulich bei Sam Rockwell erwähnt habe, bei Three Billboards, ist die gefühlt nicht mehr so überpräsent, wie sie noch vor ein paar Jahren war. Und das war primär meine Motivation, mir Nora Fickscheids The Outrun anzugucken.
Nice.
Das ist die Regisseurin von Systemsprenger.
Mm.
Und den habe ich jetzt gesehen. Und das ist die verfilmte, praktisch die verfilmte reale Geschichte von Amy Liptrot, die das schon mal, die ihre Erlebnisse praktisch schon mal zu Buch gebracht hat und daraus einen Bestseller geschrieben hat. Und darin geht es um ihren Kampf gegen ihre Alkoholsucht. Und jetzt wurde der Film verfilmt, beziehungsweise im Jahre 2024. Und Saoirse Ronan hat praktisch ihre Rolle in diesem Film übernommen. Und der Name wurde auch für den Film geändert. Die Hauptfigur heißt nämlich nicht Amy, sondern die heißt Rona.
Aber hast du denn den dazwischen gesehen, den sie mit Sandra Bullock gemacht hat?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Okay.
Ich weiß noch, dass...
Weil das hat mich nämlich noch abgehalten. Ich wollte die Autorin auch sehen und dann dachte ich, nee, es mich hat tierisch interessiert, wie dann so der Sprung funktioniert hat.
Ja, darauf gebe ich dann immer kein Fix, so, weißt du, was sie jetzt vorher gemacht hat, sondern wenn ich mir halt irgendwie einen Film mal gucken will.
Ja, aber du hast halt den davor gesehen. Und deswegen, das ist, weißt du, von so einem Abschlussfilm zu einer irgendwie 40 Millionen Hollywood-Produktion, Da würde mich halt tierisch interessieren, wie das funktioniert.
Ja, klar ist das ein Sprung und klar ist das interessant, aber es ist für mich jetzt nicht so, ich muss das nicht chronologisch haben, so jetzt diesen Werdegang zu verfolgen. Ja, ich habe dich im Kino auch gefragt, ob du den sehen willst, wo du dann gesagt hast, na, ich muss erst mal den davor, muss ich erst mal gucken.
Genau so habe ich das nämlich gesagt.
So klang das in meinen Augen.
Du Keck.
You're just absolutely right. And I'm absolutely wrong.
Entschuldigung.
Hast du recht.
So. Also es gibt eine Horizontale in dem Film, aber in der ersten Hälfte des Films. What the fuck?
Entschuldige, weil du vorhin gesagt hast, dass Saoirse Ronan hier mitspielen. Jetzt musste ich noch daran denken. Das ist ein völlig erbärmlicher Witz.
Oh Mann, Classic Dave. Ey. Jetzt halte ich mal zurück. Aber in der ersten Hälfte des Films folgen wir halt Rona durch verschiedene. Warum eigentlich immer, wenn ich so ein beinhartes Drama irgendwie besprechen will, warum kommen dann diese primitiven, billigen Witze?
Mach mal lustig.
Warum machst du es mir da besonders schwer?
Ja, damit es dynamischer wird.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich Komödien bespreche, bist du völlig seriös und so und dann komme ich mit irgendeinem Alkoholdrama um die Ecke und dann wird wieder scheiße gelabert.
Ich kann die Zeit auch für eine Pinkelpause nutzen, wenn du möchtest und dann erzählst du hier einfach und dann hast du niemanden, der reinspricht.
Das ist okay, dass du reinsprichst. Das ist ja das Kernstück unseres Podcasts, dass wir auch mal dazwischen labern. Ich habe da nichts dagegen.
Na gut.
Aber war das jetzt ein Hint, dass du auf Klo musst?
Nö.
Ich könnte
das nutzen. Das wäre auch ein neues Konzept. Wie überbrücken wir Pinkelpausen ohne Katzen?
Das mache ich schon hier. Ey, yo, seid ihr noch da oder was?
Mit dem Ding kannst du auf jeden Fall deine Malle-Hits wieder anstimmen, ey.
Wieder? Ja, das ist ja vorbei jetzt mit den Malle-Hits. Obwohl ich schon Anregungen von links und rechts gekriegt habe, wie konntest du den denn vergessen?
Habe ich gemerkt, ja.
Also,
was ist los mit eurem fucking Musikgeschmack, Leute?
Vielleicht machen wir da
nochmal
ein
Sequel. Kennt ihr solche Lieder? Ich befürchte auch. Da wirst du nicht drum rumkommen. Wir landen da noch, dass das jedes Mal dann der Übergang wird.
Ist so eine komplett neue Zielgruppe, die sich
vielleicht lernst du dann noch richtig singen bei der Aktion.
Die können auch nicht richtig singen, also muss ich das nicht lernen. Für die Songs definitiv nicht.
Du orientierst dich aber auch immer am Bare Minimum, Alter.
Es kann nicht jeder ein Frank White sein. Der hier.
Ja, das ist richtig.
Der beim Musical schon auf der Bühne gestanden hat.
Frank White vor allem.
Wie hieß der?
Farmer.
Ach, Frank Farmer. Okay.
Ja, aber Frank White bin ich auch gerne.
Frank White bist du auch gerne.
Natürlich.
Das war King of New York, oder?
Ja, Mann.
Natürlich. Christopher Walken als Gangleader.
Nehme ich.
Ja, da sehe ich Liederin. Der gerade eine Pinkelpause einlegen wollte, damit er meinem Drama nicht zuhört.
Ja, nee, mich interessiert das ja. Wie gesagt, ich wollte den ja auch sehen.
Okay, also dann erzähle ich dir jetzt, worum es geht. In der ersten Hälfte des Films folgen wir Rona durch verschiedene Phasen ihrer Alkoholsucht. Wir sehen halt, der Film steigt ein, da trinkt sie im Pub irgendwie die Reste aus. Der Wirt sagt halt so, du musst jetzt mal nach Hause gehen, Rona, so ist Feierabend. Und wir sehen halt, wie die irgendwie Reste aus Gläsern und Bierflaschen noch irgendwie zusammenkratzt und total betrunken ist und richtig am Arsch. Die legt sich halt mit allen an, bringt ihren Boyfriend, gespielt von Papa Essidou, den kenne ich aus Gangs of London, auch immer wieder in peinliche und gewalttätige Situationen, wo sie halt irgendwie eine Flasche fallen lässt und dann fängt sie an, die Scherben da aufzuheben und er verletzt sich auch dabei, dann irgendwie sie da wegzuholen und so. Und also es ist hässlich. Mhm. Es gibt natürlich auch Phasen, wo sie dann auch wiederum klarkommt und sie hat überall irgendwie so versteckten Alk in ihrer Wohnung, also unterm Waschbecken zum Beispiel im Bad oder so. Also sie hat halt irgendwie so ihren Alkohol gestasht, dass sie da auch immer wieder naschen kann, wenn sie, also überall.
Aber Sekunde, wenn du sagst, es gibt Phasen, wo sie klarkommt, also welche Sorte Trinken wird denn hier erzählt? Ist das so eine Pegeltrinkerin oder was? Und wenn die dann ihren Pegel hat, funktioniert die gut?
Nee, so eine ist es nicht. Das ist eine, die einfach nur trinkt, weil sie alkoholsüchtig ist und dann komplett die Kontrolle über ihr Leben verliert. Also, und das ist jetzt nicht so eine, die kommt eigentlich gar nicht klar. Die hat auch keinen regulären Job oder so, sondern die ist halt, verkackt halt alles aufgrund ihrer Alkoholsucht. Mhm. Und sie besucht auch ihren Vater an einer Stelle und gerät auch immer wieder in Versuchung, weil der Vater schläft halt auf der Couch. Dazu muss man sagen, der ist auch bipolar und hat auch psychische Probleme, worunter sie auch gelitten hat, als sie klein war, weil es gibt auch ein paar Rückblenden in ihre Kindheit. Mhm. Und er schläft halt auf der Couch und lässt sich auch nicht wecken und da steht halt so ein Glas Wein auf dem Tisch, so ein halbes Glas, weißt du, so ein Rest halt von dem Wein, den er getrunken hat. Und sie fängt halt an, dran zu riechen und dann dippt sie so den Finger rein, weißt du, und dann schmeckt sie so den Finger und dann trinkt sie halt das Glas aus und das versucht sie dann auch irgendwann auszukotzen, so, weißt du, hin und her, weil es nämlich eine Phase war, wo sie eigentlich wieder weg war vom Alkohol, aber es zieht sie auch immer wieder rein.
Ach so, okay, also sie versucht schon auch das zu lassen.
Richtig. Mhm. Und diese ganzen Sprünge passieren unchronologisch. Das heißt, der Film springt vor und zurück. Ein Anhaltspunkt, wann und wo wir gerade unterwegs sind, ist tatsächlich die Haarfarbe von Rona. Das ist ganz interessant gemacht.
Alter, hast du gerade Themenwochen oder was ist da los?
Wieso? Achso, du meinst jetzt wegen Hero und
ja.
So. Ja, ja, stimmt. Hat tatsächlich einen ähnlichen Aufbau. Weil sie hat so bestimmte Haarfarben, die sie in einer bestimmten Phase ihres Lebens hatte. Und dann sehen wir auch zum Teil, wie die Farbe komplett rausgewaschen ist. Da sehen wir zum Beispiel, hatte sie einmal hellblaue Haare, wo sie überhaupt nicht klar kam in dieser Kneipe.
Ja, das
und
das Poster meine ich, ne?
Genau, und dann sehen wir, wie diese hellblauen Haare praktisch nur noch an den Spitzen irgendwie zu sehen sind, weil die schon rausgewachsen sind. Also ist ganz interessant, dass so kann man das chronologisch ein bisschen auch zeitlich einordnen.
Okay.
Ihre Eltern leben getrennt. Die Mutter führt die Farm, wo die gearbeitet haben, und der Vater lebt in einem Campingwagen vor der Farm, sind aber nicht mehr zusammen. Und wie gesagt, der Vater auch bipolar, von super euphorisch, weil er irgendwie gerade was machen will oder weil gerade Meteor bei Schottland irgendwie vorbeifliegt. Aber dann auch auf der anderen Seite schläft er dann 3 Tage und lässt sich ja nicht von seiner Couch wegholen und so. Also ist wirklich so die komplette Palette.
Ach so, hast du erzählt, wo das spielt?
Komme ich gleich zu, in Schottland auf jeden Fall. Mhm. Die Mutter, super gläubig, auch das sorgt bei der atheistischen Mona halt für Unverständnis, weil die Mutter sagt so, ich bete für dich, und sie sagt so, ja, sie kommt halt besoffen nach Hause so, Rona, und sagt halt so, ja, jetzt hast du gebetet, jetzt bin ich trotzdem besoffen so, also hilft, scheint nicht zu helfen, weißt du, und in der Hinsicht muss ich die Mutter halt auch einiges anhören, weil sie halt irgendwie halt Gott um Hilfe bittet und halt sehr gläubig ist und in die Kirche geht, und sie sagt so, was soll denn der Scheiß. Und wir sind in Schottland, das habe ich noch nicht erwähnt. Und in der zweiten Hälfte des Films begibt sich Rona in die Isolation und landet auf den schottischen Orkney-Inseln. Das ist eine sehr abgelegene Inselgruppe, wo es sehr karg zugeht. Und dort ist sie nämlich aufgewachsen und dort wohnen die Eltern von ihr. Und sie fängt dort an, für Naturforscher in dieser Landschaft halt irgendwie zu arbeiten. Und ihre Aufgabe ist es, so vom Aussterben bedrohte Wachteln aufzuspüren, die dort angeblich noch beheimatet sind, aber die schon lange nicht gesichtet worden sind.
Okay.
Und jetzt müssen die so Gebiete abstecken und dann gucken, ob man die hört, ob man die sieht, und die wird natürlich eingewiesen, wie die sich anhören und so. Und jetzt ist Rona da völlig allein in so einer Hütte, wo sie selber halt irgendwie den Kamin beheizen muss und wo es schweinekalt ist und wo halt keine Menschen groß um sie rum sind, sondern alle Quadratmeter kommt mal irgendwie ein Einwohner, und in dieser Gegend versucht sie halt irgendwie ihre Alkoholsucht zu bekämpfen. Und genau, Rona ist dort aufgewachsen, das habe ich schon erwähnt. Und eventuell findet sie ja in dieser kargen Gegend zu sich selbst. Also das ist so die Story von The Outrun. Und es gibt einige sehr, sehr interessante Sätze oder Lines, die hier fallen in Dialogen. Es gibt so kleine Momente, wo man doch letztendlich viel so aus der Psyche eines Alkoholikers letztendlich rauslesen kann. Weil sie sagt zum Beispiel, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich nüchtern bin. Das heißt, sie verspürt halt nur wahres Glück, wenn sie halt auf Alkohol drauf ist, weißt du, ansonsten ist sie halt eher traurig oder lacht halt nie, sondern geht halt eher aus sich raus, wenn sie halt irgendwie gesoffen hat, und das erleichtert die Sache natürlich nicht.
Okay.
Und es gibt halt auch eine Stelle, wo sie mit einem redet, der sie halt komplett durchschaut hat, und der weiß, okay, sie ist eine trockene Alkoholikerin gerade und so, und der fragt sie halt so, ja, wie lange bist du trocken und so, und sie sagt so, ja, wird es dann irgendwann mal leicht, und er sagt so, es wird nie leicht, es wird dann nur leichter. So, weißt du, also es du wirst es nie irgendwie ganz abschütteln können, du wirst immer irgendwie in Versuchung geraten, aber es wird halt Phasen geben, wo es ein bisschen leichter ist als jetzt gerade so. Und das ist schon auch sehr interessant, dass du das letztendlich nie, dass du eigentlich, dass ein Alkoholiker nie sagen kann, so ja, ist jetzt komplett vorbei. Das ist schon hart. Und aber er hat trotzdem wirklich krasse Momente, und am Ende entfacht sie sowas wie eine Naturgewalt. Und das ist toll gespielt von Saoirse Ronan. Und er endet mit einer sensationellen kleinen Szene. So wie ich bei manchen Filmen, bei Birdie zum Beispiel, mit Nicolas Cage in den 80ern. So, da gibt es halt so eine Szene am Ende und ein so ein Lachen oder ein so ein Satz oder ein so ein Wort von einer Figur. Und dann kommt der Nachspann, und das finde ich immer großartig. Und das schafft The Outrun auch mit einem einzigen Moment dann irgendwie, dir so ein Lächeln zu entlocken. Und es ist ein toller Film. Also auch wenn er natürlich nichts Neues zeigt, weil letztendlich von jeder jungen oder mittelalterlichen, von jeder Schauspielerin, auch im fortgeschrittenen Alter, sieht man ja früher oder später oft auch mal so ein Alkoholdrama. Sandra Bullock hat ja diesen 28 Days gedreht. Meg Ryan hat, glaube ich, mal eine Alkoholikerin gespielt. Und
wie hieß denn der dann so noch ganz überraschenderweise Oscar nominiert wurde vor ein paar Jahren mit, oh, wie heißt sie? Fuck. Oh Gott.
Vor ein paar Jahren.
Mhm. Boah, ich komme gerade auf gar nichts, Alter. Egal.
Also,
wie,
was
wie der Film vom Cronenberg-Sohn, Possession, Possessor? Nee.
Ja, das war Possessor.
Possessor. Die weibliche Hauptrolle.
Mhm.
Wie heißt sie?
Die heißt Andrea Riseborough.
Danke. Die hat die Hauptrolle gespielt. Die hat diese Alkoholikerin gespielt vor ein paar Jahren.
Oh ja, da war was, ja.
Und mit dem härtesten Südstaaten-Slang und so, aber hat sie sehr geil gemacht.
Ja, war eher so eine Außenseiter, war eher so eine Außenseiter-Oscar-Nominierung, wurde gesagt.
Genau, das ist wirklich überraschend. Die ist so nachgerückt irgendwie, weil es da Tumult gab und so weiter.
Stimmt.
Ja, das hat mich gerade so ein bisschen an das erinnert, was du erzählt hast.
Ja, gab es in jeder, also
gibt's halt immer wieder.
In jedem Jahrzehnt, also gab es auch diese Alkoholdramen.
Ja.
Definitiv, Elizabeth Taylor ja auch und so. Also so von der Warte macht er jetzt natürlich nichts Neues.
Mhm.
Aber Saoirse Ronan trägt diesen Film. Mhm. Und die ist wahnsinnig toll. Und der kommt mit guten Bildern daher. Also gerade so diese schottischen Orkney-Inseln geben schon eine Menge her, was die Natur angeht. Sie connectet dann auch mit so einem Seehund aus der Ferne.
Okay, wie geil.
Der dann auch immer wieder auftaucht, wenn sie halt irgendwie in dieses kalte Wasser kurz steigt und so. Und also insofern hast du auch so ein paar Naturaufnahmen, die toll sind. Und auch also du hast den ersten Teil natürlich in diesem wuseligen London, wo sie halt dann auch wegzieht, also wo sie dann auch gewohnt hat mit ihrem Freund oder mit ihrem Ex-Freund. Und dann geht sie zurück in die Heimat in Schottland zu diesen Orkney-Inseln. Also hast du nochmal irgendwie tolle Bilder von der Kamera eingefangen.
Heißt das, wir hören Saoirse Ronan schottisch sprechen?
Die hat schon einen ziemlich harten schottischen Akzent hier in diesem Film, das Galway Girl.
Okay, geil.
Den kann sie hier... ganz gut präsentieren.
Wie ist das mit dem Pacing?
Das ist ein ruhiger Arthouse. Das ist ein ruhiges Arthouse-Drama mit ein paar schönen Momenten, aber es ist auf jeden Fall kein. Das ist jetzt nicht so ein. Also, wenn man jetzt sehr ungeduldig ist und Filme mag mit einem hohen Tempo, dann ist man hier falsch, weil du hast ja 2 Stunden Alkoholiker-Drama aus dem Jahr 2024. Also, das will ich jetzt nicht beschönigen und ich glaube nicht, dass der Film für jeden ist.
Na, ich meine, jetzt Systemspringer, um mal wieder darauf zurückzukommen, war ja jetzt auch nicht wahnsinnig dynamisch erzählt, aber hatte ja schon eben auch immer diese krassen Ausbrüche.
Ja, das stimmt.
Und klingt hier ähnlich.
Ja, hast du recht. Das ist so, ist vergleichbar. Hm. Also wenn man bei Systemsprenger gut durchgekommen ist, dann wird man es bei The Outrun auch schaffen.
Okay, naja, klingt gut.
Ist von mir definitiv eine Empfehlung.
Mhm.
Hat 5 Millionen eingespielt, war kein großer Film, lief auch halt nur so in den Arthouse-Kinos, ist jetzt kein Blockbuster. Aber war schön, mal Saoirse Ronan gesehen zu haben und die hat sich, also ich habe jetzt mal bei IMDb geguckt, die hatte schon 6-7 Credits irgendwie seit 2020.
Ja, aber früher war die halt in Hauptrollen und so.
Die war in Hauptrollen und die war ständig im Oscar-Rennen und so. Jetzt war die halt hier bei dem, den hattest du hier mit Sam Rockwell, dieses Ding hier, das war ihre letzte große Rolle. Wie hieß der, so ein bisschen wie so ein Theaterstück anmutete, wo sie so eine Polizistin gespielt hat.
Ach so, ja, genau, diese Film-Noir-
Ja, genau.
Nummer, ja, ja.
Genau, das war so ihr letztes Ding, den habe ich ja nicht gesehen und.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, also war nicht mehr allzu viel, das stimmt schon. Also mein,
ja, ja, ist
mein Gefühl, dass sie ein bisschen ruhiger geworden ist, das haut rein. Okay, dann würde ich zu den Punkten kommen.
Mhm.
Dass er 2 Stunden geht, habe ich erwähnt und dann Punkte. IMDb 6,9, Metascore 72 und bei Letterboxd hat er eine 3,7.
Mhm. Ich sag mal 8.
Der hat noch tatsächlich die 8 bekommen, ja. Das ist korrekt.
Wunderbar.
Starke Schwankungen zwischen der 7,5 und der 8, aber irgendwie die Endszene hat dann noch den letzten Kick gegeben.
Schön.
Ich mochte
cool. den. Cool, okay. Ja, klingt gut. Na dann jetzt die Dark Comedy, die ich vorhin angeteased habe.
Mhm.
Auch aus diesem Jahr. Mhm. Und heißt schlicht und ergreifend Twinless.
Okay.
Hast du was von gehört?
Glaube nicht.
Okay. Ist ein Independent-Film, aber lief auf Festivals und hat da ein bisschen Furore gemacht, hat in Sundance den Audience Award gewonnen, lief in Palm Springs, lief in Zürich, lief in Seattle, also hat so die Festivalrunde gemacht.
Mhm.
Und ist eigentlich ein kleiner Film, aber eine ziemlich coole Handlung, wie ich finde. Es geht um 2 Männer, die sich in der Selbsthilfegruppe kennenlernen. Und zwar ist das eine Selbsthilfegruppe für Zwillinge, die ihren Zwilling verloren haben. ne, durch Krankheit, Unfall, was so, auch immer und so weiter.
Okay, jetzt nicht bei der Geburt irgendwie schon, dass sie ihn, dass sie eigentlich nie kennengelernt haben, sondern schon so einen späteren Verlauf. Nee, okay.
Also zumindest, man hört nicht viele Geschichten von den anderen, aber das, was man so hört, ist schon eher so, ich bin als Zwilling aufgewachsen, habe als Zwilling gelebt und dann ist irgendwann meine Schwester oder mein Bruder halt gestorben.
Ja, man sagt ja, dass da eine ganz andere Bindung ist als bei normalen Geschwistern.
Ja, das also kann ich auch wirklich aus erster Hand so, also ich bin kein Zwilling, aber ne, ich hatte ja mal eine Freundin, die Zwilling war, ist, und das ist schon wirklich krass. Mhm. Also so plötzlich so aus dem Nichts, so hey, ich muss die jetzt kurz anrufen, irgendwas ist passiert und dann war halt wirklich was, ne? Also so völlig weird, dass da eben irgendwie eine Bindung gibt, die tiefer geht. Und deswegen ist die Selbsthilfegruppe dann eben auch für unseren Protagonisten, Roman, eine ganz gute Stütze. Weil er ist so ein Typ, der, ich würde sagen, Mitte, Ende 30 und ist jetzt eh schon nicht der Riesensonnenschein und jetzt erst recht nicht mehr, weil eben von heute auf morgen sein Zwillingsbruder gestorben ist. Dieser Herr, Roman, wird von Dylan O'Brien gespielt. Den hatten wir hier ja schon mehrfach. Oder?
Ja, du hattest ihn in dieser Young Adult Serie, in diesem Franchise, da ist er ja groß geworden.
Ja, genau.
Aber ich habe den noch in anderen Filmen gesehen, ja.
Ja, und er macht jetzt hier den nächsten Sam Raimi Film, ne? Send Help heißt er.
Ja, Send
das,
Help.
Das klingt ganz cool.
Ach, das ist dabei, okay.
Ja, der kommt nächstes Jahr kommt er. Ja, und er spielt hier eben unsere Hauptfigur und er hat jetzt seinen Bruder durch einen Unfall verloren, geht daraufhin in diese Selbsthilfegruppe und lernt dort Dennis kennen. Und Dennis wird von James Sweeney gespielt.
Samples incoming.
Dennis wird von James Sweeney gespielt. James Sweeney ist gleichzeitig Autor und Regisseur des Films. Der hier mit seinem zweiten Langfilm, mit 2019 einen Film namens Straight Up gemacht, ansonsten halt Kurzfilme, ähnliches Konzept wieder. 8 Credits mittlerweile und spielt hier die zweite männliche Hauptrolle. Weil die beiden lernen sich kennen und sind schlagartig gut befreundet. Irgendwie verstehen die sich, die sind auf einer Wellenlänge. Und naja, also in dieser Gruppe ist es ja eh ein Teil, der den meisten Leuten hilft, ist, dass du da halt andere Menschen hast, die das verstehen können, dass deine Identität immer auch irgendwie eine zweite Hälfte hatte und das halt von heute auf morgen nicht mehr so ist, dass das ein Riesenloch hinterlässt. Und ja, die wachsen da sehr stark zusammen und irgendwann sind sie unzertrennlich. Und irgendwann lernt Roman dann aber auch die recht temperamentvolle Kollegin Marcy von Dennis kennen und das verändert einiges, weil dann so ein paar Informationen ans Licht kommen, die eben da grundlegend was verändern und dann kippt das auch. Nicht nur in der Handlung, sondern auch ein bisschen in der Tonalität des Films und plötzlich passieren da ganz andere Dinge, als es bis dahin anmutete, ne? Weil ich dachte, das geht jetzt hier wirklich um diese eine Art Bromance, weil die sich über diese Selbsthilfegruppe kennenlernen. Ja, und dann geht das aber schon echt in eine andere Richtung.
Okay.
Und das mochte ich natürlich, weil ich ja gerne überrascht werde bei sowas. Ganz cool auch, dass Marcy von Aisling Franciosi gespielt wird.
Ach,
die
cool.
Dame,
The Nightingale.
Genau, aus The Nightingale kennst und die hat ja mittlerweile auch 24 Credits, einiges gemacht. Und dann haben wir hier noch Lauren Graham.
Ach, wie cool.
Ja. Gerade Leute, die schon mal Serien geguckt haben, kennen die Dame auf jeden Fall. Die hat schon eine ganze Menge gemacht. Ja, und also diese unerwartbare Handlung ist wirklich ein riesen Pluspunkt in dem Film. Und dazu kommt, dass ich schwer beeindruckt war von Dylan O'Brien. Der spielt das Ding richtig gut.
Der ist gut, ja.
Ja.
Also der ist, ich habe den schon auch gut gesehen in manchen Filmen, aber.
Nee, also hier wirklich macht er super schön subtil. Und ja, es gibt Flashbacks, ne? Wir sehen also auch ihn als seinen Zwillingsbruder, Rocky. Und da ist er wirklich ein ganz anderer Typ und das macht er sensationell. Also von dem gibt es wenig, aber weil es eben im Fokus steht, Roman und sein Verhältnis zu Dennis. aber wie dann eben auch die, das Narrativ so ein bisschen kippt und damit die Tonalität und das plötzlich eben eine recht unerwartete Wendung nimmt, das mochte ich sehr und eben auch, wie das alles gespielt und inszeniert ist. Ich hatte zwischendurch so Momente, wo ich dachte, ah Mann, du alter Hipster, so, das ist schon so, die Inszenierung ist stellenweise schon sehr jetzt so ein bisschen gewollt artsy oder halt eben so sehr hip, weißt du? Mhm. Mit so, ob das jetzt Farbkompositionen sind oder Einstellungen oder Einrichtungen oder weißt du, so ein paar Spielereien, so dass du denkst, naja, okay. Aber eben insgesamt kommt er trotzdem recht stilsicher daher. Ich mochte das alles und ich war echt gut unterhalten, weil der eben schon dann ja Dinge gemacht hat, die ich so nicht erwartet habe. Und das punktet bei mir immer.
Das Gegenteil von generisch.
Ja. Mhm. Erst recht, wenn es noch gut gespielt ist und eben auch echt schön besetzt, finde ich. Wie gesagt, ein kleiner Film, aber geht eine Stunde 40 und da machst du immer so gar nichts verkehrt. Mhm. Der ist echt sehenswert. Twinless. Naja. Viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen.
Aber wieder ein Watchlist-Kandidaten hier. Von dir.
Ja? Hast du ja. Bock?
Ich hab Bock. Cool. Nie was von gehört, aber es klingt interessant, definitiv.
Ja. Und gerade auch auf Letterboxd kommt der ganz gut an, also auch auf IMDb und so, der gute Zahlen.
Würdest du sagen, der könnte mir gefallen?
Ja.
Okay.
Ja, ja, weil der hat schon auch ein paar echt lustige Momente. Deswegen also dieses, das was hier bei IMDb die Dark Comedy als Genre ausmacht, das würde dir auf jeden Fall auch gefallen. Mhm. Naja, also ich bin gespannt, was James Sweeney noch so macht.
Man, Daniel hat ihn schon gesehen hier mit 3,5 bewertet.
Okay.
Grüße gehen raus. Mhm. Aber ansonsten Adrian noch auf der Watchliste. Also Parmin auf dem Schirm.
Okay, cool.
Alright.
Ja, ist schon auch recht typisch Festivalfilm. Mhm. So, wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen mehr artsy, als er sein müsste, aber das irgendwie ist es trotzdem stylisch alles. So, jetzt Punkte.
Aber hier die Eiling von Josie ist schon auch gut, oder?
Ashling heißt die.
Ashling wird es ausgesprochen.
Ja.
Also, immer, wenn ich die gesehen habe, fand ich die auch schon toll. Weil
nee, die ist super.
Ich weiß nicht, diesen Stop-Motion hast du wahrscheinlich inzwischen auch noch nicht gesehen oder den wir beim Hardline-Festival gesehen haben. Nee. Da ist sie auch toll, ey.
Nee, das ist eine super Schauspielerin, auf jeden Fall.
Sehr talentiert.
Aber eben, also bei Dylan O'Brien hat man halt durch dieses, weil das dieses Young Adult-Franchise war, Insurgent oder wie hieß das?
Ja, die Insurgent 3, wie hieß sie hier?
Nee, Maze Runner war das.
Ach ja, genau, das war Maze Runner.
Das war Maze Runner. Genau. Ja, aber eben so ein Kram halt. Dass man dem dann so ein bisschen Unrecht tut, ne, weil man halt davon ausgeht, dass er eben mit kein Daniel Day-Lewis wird. Aber der hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, Alter. Das ist echt ein guter Schauspieler.
Ja, ja, glaube ich gern. Aber klar, in Bumblebee war er dabei und die Internship und so. Das sind jetzt nicht die krassen Filme. Ich hatte hier in diesem American Assassin da
drin. Aber halt auch kommerzielle Erfolge, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber und halt das, Love and Monsters und so, also er muss halt schauspielerisch.
Love and Monsters fand ich ja fett.
Ja, ja. Aber schauspielerisch ist halt, glaube ich, schon eine andere
Genau, und deswegen, also kann ich voll verstehen, dass du dann so einen Film machst, weißt du, so einen kleinen Festivalfilm, wo du eine Doppelrolle spielst, also auch wenn es auch primär die eine Rolle ist, aber halt, es geht um dich und was dich gebrochen hat und so weiter, du hast natürlich dann auch richtig was zu spielen. Mhm. Klar, voll gut, er ist dankbare Rolle.
Okay.
Ja, so, Punkte. 7,5 auf IMDb, Metascore ist bei 80, Letterboxd 3,8. Das ist schon alles recht gut. Und jetzt du.
8,5.
Das ist richtig. Goldrichtig, 8,5 Punkte.
Das ist schön.
Wurde mal Zeit hier, Punktlandung.
Wurde mal Zeit für eine Punktlandung hier.
Jetzt darfst du gleich nochmal einen Tipp abgeben.
Mensch, ey. Wie steht's denn?
Aktuell steht's 2,5 miese für dich zu 1 miesen für mich.
Eieiei, im Rückstand auch noch.
Eieiei.
Und dann jetzt hier so eine Herausforderung. Ja, ey, Mann. Was soll das, Alter?
Das ist eine Herausforderung jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Der ist nicht leicht zu raten. Findest du ihn leicht zu raten?
Ich habe tatsächlich da gar nicht groß gehadert mit den Punkten für dich.
Okay, krass. Ich hadere.
Jetzt machst du mich natürlich schon wieder
ziemlich
nervös.
Intensiv. Mhm. Ich sag.
Ja gut, ob ich deswegen leicht zu raten bin, das steht auf einem anderen Blatt, aber also bei dem Film, bei dir,
Ja, gut, das ist ja jetzt auch wieder, also du, ich muss ja mein Gegenüber raten und du das Gegenüber. Das, ja, das ist ja manchmal, unterscheidet sich ja da, der Schwierigkeitsgrad, drücken wir es mal so aus. Und ich weiß, dass der Film mit ein paar Sachen daherkommt, die du nicht magst. Deswegen ist nicht, aber auch vielleicht ein paar Sachen, die du gut findest. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Ah, geil.
Verdammte Scheiße, Alter.
It was a movie. It's fine.
Der hat viel von dem her. Bisschen Pengi Pengi und bisschen Witzi Witzi und ein bisschen halt Lusti Verwickli.
Total.
Ist einer von denen, ja.
Voll.
Pass auf, ich sag.
Make me laugh.
Make me nap. Würde passen. Ich sag ne.
Den habe ich auch.
Right now I have to take a very important nap.
Siehst du? Pass auf, ich sag mal eine ballsy 6,5.
Das ist also ballsy. Mhm. Nee, also ich kann mir vorstellen, dass du hier einiges recht gut fandest. Sind ja schließlich die 70er. Du magst Filme aus den 70ern, auch wenn das hier natürlich so eine Art Period Piece ist.
Kann man ja nicht dann zu den 70ern zählen. Ist ja dann eher 1900er.
Nee, weil also das ist jetzt, also auch wenn das natürlich jetzt kein Genre ist, was für dich ausschließt, das ist jetzt auch nicht bei deinen Lieblingsgenres. Period Pieces.
Wahrscheinlich nicht.
Eben. Ich sag 7,5.
Mhm. Dann grüßen wir Schwaben an dieser Stelle und der hat uns den Film Picknick am Valentinstag hier reingeschmissen, alias Picknick at Hanging Rock.
Mhm.
Der deutsche Verleihtitel hat sich da auf den besagten Tag beschränkt, wo das Ganze stattfindet, und der Originaltitel, da geht es um die Location, wo das Ganze stattfindet.
Ja. Kein großes Drama, oder?
Nee, ist kein großes Drama. Aber ich insofern dankbar, dass auch dieser Film auf diversen Listen ist, unter anderem auf der Schneider-Liste. 1001 Movies You Need to See Before You Die, und deswegen
Criterion
konnte ich den da
Collection, alles.
Ja. Weißt du, wie ich zu dem Film gekommen bin, also was meine Sammlung angeht?
Du hast ihn in deiner Sammlung, oder?
Ich habe ihn in meiner Sammlung. Ach. Und ich habe ihn noch nie gesehen. Deswegen ist ganz interessant, wie ich zu dem gekommen bin.
Über den Regisseur kann ich mir vorstellen.
In dem Fall, nee, in dem Fall war es tatsächlich komplett reiner Zufall, weil den hat einer bei mir im Hausflur hingestellt. In so einer Kiste von wegen, so hier zum Mitnehmen.
Und guess so, ey, ist umsonst, geil, nehme ich mit.
Ja, da waren halt diverse DVDs drin und ein paar hatte ich schon, ein paar kannte ich nicht, ein paar haben mich überhaupt nicht angezeigt. Aber bei dem dachte ich so, sieht ganz interessant aus, nehme ich mit. Insofern habe ich den Film in meiner Sammlung, weil den irgendein Nachbar mal zum Mitnehmen da deponiert hat.
Mhm.
Ja.
Okay.
Aber den habe ich nicht gesehen, sondern natürlich hat mir ja Dave die Fancy Blu-ray gegeben mit diversen Specials und dann habe ich ihn in Hardy natürlich geguckt.
Ja, und von Peter Weir hatten wir schon eine ganze Menge. Ne? Mhm. Zuletzt waren wir beide recht angetan von einer erneuten Sichtung von Dead Poets Society, und jetzt haben wir hier seinen, ich habe es nachgeguckt, zweiten Langfilm.
Ja, und den ersten Langfilm hatte ich hier auch schon in diesem Podcast. Kann ich ja mal nachgucken, in welcher Folge das war. Aber die Autos, die Paris auffraßen, den habe ich hier schon rezensiert.
War ich da dabei?
Ja. Aber
bin mir nicht sicher.
Vielleicht hast du eine Pinkelpause gemacht, als ich rezensiert habe.
Ja, das ist alles Mögliche.
Das wäre eine Variante. War ich da dabei?
Naja,
ist geil,
warum? Es hätte auch sein können, dass du das in der Episode mit Dave oder Dennis gemacht hast.
Nee, leider nicht. Du warst dabei.
Warum weißt du das so genau?
Ja, weil ich weiß, wie fragend du mich angeguckt hast.
Ach so, okay.
Ich höre das Schnarchen bis heute.
Mhm. Das erklärt einiges.
Die Autos, die Paris auffraßen. Das war Episode 327.
Ah, ewig her.
Ewig, ja.
Anderthalb Jahre ist das her.
Und 6 Punkte von mir gekriegt.
Mhm.
Weil ich glaube, ich habe den Wortwitz da schon gebracht. Also wenn du bei Peter Weir einen Buchstaben ranhängst an seinen Nachnamen, dann kannst du auch einige seiner frühen Werke da umschreiben mit diesem Wort.
Mhm.
Also er hat schon eine ganz andere Handschrift als bei Club der Toten Dichter und Co. gehabt damals, weil also gerade die The Castle that Ate Paris ist ein super schräger Film. Und
naja, war halt auch noch Australien, ne? Das hat sich dann wahrscheinlich schon nochmal ein bisschen verändert, als er anfing, in Hollywood Filme zu machen.
Ja, definitiv.
Aber Mosquito Coast hatten wir ja auch schon von ihm.
Stimmt, ja, den hatten wir auch von ihm, ja. Der kam ja auch nicht so gut weg bei dir. Ja, aber Picnic at Hanging Rock haben wir beide nicht gesehen bisher.
Nee, kannten wir beide nicht. Und das ist eine Romanverfilmung, also Romanvorlage stammt von Joan Lindsay.
Ja.
Drehbuch hat Cliff Green geschrieben und Peter Weir hier eben mit seinem zweiten Langfilm. Hinten raus ist dann recht bekannt geworden, in Truman Show und so, ne? Also hat schon große Filme gemacht.
Ja.
Und hier noch für einen schmalen Taler. 440.000 hat der Film gekostet.
Wahnsinn.
Mhm. Das ist schon krass, Alter. Ein Period Piece für unter einer halben Million.
Mhm.
Das muss doch allein schon für Kostüme und Co. draufgehen. Das finde ich schon krass.
Das ist ja echt krass. Das ist jetzt schon der zweite Film in dieser Woche, weil wir hatten hier The Artifice Girl in der Supporter-Episode, wo ich dachte, Alter, was, das kann doch nicht das Budget gewesen sein. Das ist Wahnsinn.
Mhm. Der sieht, und er sieht auch teurer aus, finde ich.
Ja. Definitiv.
Ja, also nicht nur anhand dessen, wo es spielt und was hier stattfindet, sondern der ganze Look, also sieht schon eine Ecke wertiger aus.
Und das war ein Bestseller von John Lindsay, muss man dazu sagen. Das heißt, dieses Buch war sehr, sehr erfolgreich, gerade in Australien.
Ah ja?
Ja, ja, okay. war das ein Verkaufsschlager und also, sag mal, fast die komplette australische Bevölkerung hat dieses Buch gelesen, bevor die Verfilmung kam.
Mhm.
Insofern war da natürlich auch ein gewisser Erfolgsdruck, aber Peter Weir hat sich da auch schon mal mit der Autorin ausgetauscht und war bei ihr zu Hause und so. Die besuchte dann auch tatsächlich das Set mal an diversen Tagen. Da hatte sich wieder von ihr ferngehalten, weißt du, um sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen.
Aber da war das nicht das Ding, wo sie ihm im Vorfeld gesagt haben, so hey, du kannst normal mit ihr reden, aber stell ihr nicht diese eine Frage.
Ja, genau. Mhm.
Ne? Die Frage nach, war das wirklich so? Also genau. Ist das eine echte Geschichte?
Und er musste diese Frage stellen.
Ja, erstmal sofort aus dem Weg räumen, das Ding. Ja, schön. Ja, vielleicht haben die auch eine Menge Kohle gespart, weil halt hier ein Großteil des Casts wirklich einfach nicht von Schauspielerinnen besetzt wurde, sondern oder halt noch nicht fertigen und damit definitiv günstiger, weil die ja auf so eine Jugendtheatergruppe da zurückgegriffen haben.
Die wollten frische Gesichter, ja.
Ja.
Und Peter Weir hat auch Wert darauf gelegt, dass sie nicht allzu modern aussehen, dass sie praktisch in diese Zeit von damals passen.
Finde ich voll gut, auf sowas zu achten. Ja, ja.
Deswegen wurden da eine Menge aussortiert, beziehungsweise eine Menge dann abgelehnt, wo er gesagt hat, irgendwie kann er sich die nicht vorstellen, dass die schon 1900 gelebt haben.
Ja. Und dann hat er eben da irgendwo in der Provinz die Mädels zusammengesammelt und rausgekommen ist der Cast von Picnic at Hanging Rock.
Mhm.
Und ich glaube, die prominenteste ist wahrscheinlich die Dame, die hier die Schulleiterin spielt, ne?
Ich sag mal, Jackie Weaver hat definitiv auch eine sehr große Karriere.
Ja, hinten danach. Raus dann, aber die ist ja jetzt nun wirklich keine omnipräsente Rolle hier im Film.
Nee, ist sie nicht. Aber das ist so der Name, der mir was gesagt hat. Aber klar, die...
Ja, aber hättest du die erkannt?
Jackie Weaver?
Ja.
Ich habe sie halt im Vorspann gesehen.
Ja,
also erkannt, okay. Weiß ich nicht, aber im Vorspann habe ich gesagt, guck mal, spielt auch mit.
Mhm.
Weil die auch in etlichen Serien und Filmen mittlerweile natürlich gesehen.
Ja, die ist super.
Silver Linings und bei Stoker hatten wir die. Und Stoker ist interessant, weil da hatte ich Vibes dran. Weil so diesen Look und die Farbgebung und allgemein die Optik von Picnic at Hanging Rock, da dachte ich so, okay, hier hat sich Sofia Coppola bei Virgin Suicides dran orientiert. Stoker, weißt du, hier von Ang Lee habe ich dran gedacht. Oder diesen Die Verführt mit Nicole Kidman, den jetzt ungesehen, den habe ich noch nicht gesehen. Aber das sind so die Art von Filmen, wo ich dachte, okay, die haben auf jeden Fall Peter Weirs Picnic at Hanging Rock.
Ja, ja, weil es halt alles mit so einem Schleier aussieht, ne? Und das war ja tatsächlich auch wortwörtlich so.
Ja, guter Vergleich, ja. Das war wortwörtlich so, genau, dass sich der DOP praktisch in der Hochzeitsabteilung nach Hochzeitsschleiern, nach Brautschleiern umgeguckt hat und da schon komisch angeguckt worden war von der Verkäuferin, hat dann im Interview gesagt. Und sich dann einen ausgesucht hat, den er dann als Filter über die Kamera gelegt hat.
Hm.
Ja. Aber jetzt sind wir schon bei Details. Wollen wir mal erzählen, worum es geht bei Picknick am Valentinstag.
Ich finde es eigentlich relativ easy. Ne? Wir sind Anfang des 20. Jahrhunderts.
Mhm.
Und es geht eigentlich im Schwerpunkt um Miranda, wobei es geht um die ganze Klasse, aber die besucht halt ein Mädcheninternat in Australien.
Mhm.
Und ist ursprünglich aus England, ne? Das war ein gutes Ding.
Ja, es war so dieser Kolonialismus, also wir haben ein Mädcheninternat, aber es besteht hauptsächlich aus britischen Schülerinnen.
Ja. Ja, genau. Und jetzt ist eben Valentinstag und die Schulleiterin, die halt immer eigentlich super streng ist, die bietet jetzt den Mädels an, dass die an diesem besonderen Tag zu einer recht ungewöhnlichen, aber eben dann doch sehr malerischen Location einen Picknickausflug machen. Und das ist eben so ein Vulkangestein, so ein Berg, der halt Hanging Rock heißt. Berg ist übertrieben, es sind halt so ein paar Felsen, die da rumstehen.
Mhm.
Heißt Hanging Rock und die Mädels kriegen natürlich ein paar strenge Regeln mit, wo es heißt, wenn es dann so und so heiß wird, dürft ihr auch mal die Handschuhe ausziehen.
Gnädig.
aber immer alle schön zusammen in der Gruppe bleiben und so weiter und das machen, was halt die betreuenden Personen euch sagen und dann ist alles gut.
Ja, die Schulleiterin kommt nicht mit.
Genau. Mhm. Sondern da wird halt, werden zwei andere Lehrerinnen mitgeschickt und ja, die Mädels freuen sich natürlich tierisch drauf und dort angekommen macht sich dann eine Gruppe der Mädels natürlich auf den Weg, um diese Regeln zu brechen und geht ein bisschen höher in dieses Gestein rein und auf so einer Plattform angekommen passieren Dinge, die als Zuschauer erstmal nicht so richtig klar sind, weil sie plötzlich verändert sich ihr Zustand. Die scheinen alle so ein bisschen Schwindel zu empfinden und irgendwie in Trance-ähnliche Zustände zu kommen. Jedenfalls haben sie das Bedürfnis, ihre Schuhe und Strümpfe auszuziehen und dann noch weiter in den Berg hochzulaufen.
Die wirken ein bisschen apathisch.
Ja. Oder wie ferngesteuert oder eben von irgendwas besessen. Jedenfalls kommt da eine Komponente rein, die auch irgendwie ein bisschen Horror-Touch hat, finde ich. Und ich finde sowieso, der Score macht hier auch Dinge, das ist einerseits so ein bisschen mysteriös in so eine Horrorrichtung, bis halt wirklich nervig kitschig. Ist da alles dabei. Ja, und dann gehen diese Mädels da hoch und wir sehen dann auch wieder andere Personen, aber erfahren dann durch die eine, die nicht unbedingt sich die Schuhe ausziehen wollte und damit hochgehen, dass diese Mädchen dann irgendwie nicht mehr auffindbar sind. Weil die rennt dann kreischend wieder runter zum Rest und erzählt denen, dass die weg sind und dann machen die sich alle auf den Heimweg und an der Schule wieder angekommen oder am Internat ist eben die Schulleiterin und sagt, was, ihr habt die einfach da gelassen und so, ja, die sind weg, ey, keine Ahnung, wie die verschwunden sind, aber die sind weg. Und dieses mysteriöse Verschwinden, um das geht es, respektive ist das eher so ein bisschen das Leftover-Szenario, es geht eigentlich mehr um das, was es mit den Leuten, die es zurückgeschafft haben, macht. Weil,
oder auch um alle anderen, die irgendwie nicht da involviert waren, sondern...
Ja, jetzt wird natürlich ein Suchtrupp zusammengestellt und Behörden informiert und so weiter. Also das wird ein Riesending, weil die natürlich diese Schülerinnen und die zwei Lehrerinnen wieder finden wollen. Ja, das ist die Handlung.
Ja. Und interessanterweise muss man dazu sagen, dass die Handlung, die Lee gerade umschrieben hat, in der Texttafel am Anfang des Films direkt eingeblendet wird. Das heißt, es wird darauf hingewiesen, dass es einen Moment gab, wo Mitglieder einer Mädchenschule praktisch irgendwie zum Picknick zu diesem Hanging Rock aufgebrochen sind und nicht alle zurückgekehrt sind. Das wird direkt am Anfang des Films, bevor der Vorspann losgeht, beschrieben.
Genau, weil es eben wirklich wie bei Leftovers ist, es geht halt viel mehr.
Ja.
Um das, was es mit den Menschen, die dann zurückbleiben, macht.
Genau, die Story ist klar.
Wobei, nee, zurückbleiben ist jetzt hier falsch formuliert. Also, ne, mit denen, die es hier zurückschaffen und dann nicht wissen, wo die anderen sind.
Und deswegen war ich hier so beim Punkteraten, was dich angeht, ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits ist das eins von diesen Filmen, wo man sagen kann, du fühlst dich hängen gelassen. Weil das gab auch ziemlich einen Aufruhr. Es gab Leute, die ihren Kaffee an die Kinoleinwand geworfen haben, weil sie gesagt haben, was ist denn das für ein Scheiß? Ist das hier, ist das hier, kommt hier noch ein Sequel oder ist ein unfertiger Film?
Da war ich noch nicht, aber ich hatte auf jeden Fall diesen Moment Vibes. Von, Alter, was? Wollt ihr mich verarschen? Es ist halt wirklich Lindelof all over again.
Ja, ein bisschen so, schon.
Oh.
Aber es ist doch, also du musst dir doch eingestehen, dass es zumindest das Gegenteil ist von dem, wenn wir immer wieder erwähnen, dass Filme so mit der Brechstange oder so bestimmte Szenen mit der Brechstange inszeniert worden sind, ist das hier, finde ich, das Gegenteil, weil es ist alles nur, oder das meiste ist angedeutet oder subtil irgendwo rein inszeniert, aber es ist, würde ich sagen, nichts mit der Brechstange, also es ist nichts irgendwie...
Ja, aber du wirst trotzdem hängen gelassen. Also ich hätte mir schon eine andere Auflösung gewünscht.
Also du gehörst dann doch zu der Truppe, die sagt... Du hättest dir ein anderes Ende gewünscht.
Ja.
Okay.
Du nicht? Du findest das gut so, wie es ist?
Ich fand es wahnsinnig interessant, Alter, was der gemacht hat hier. Und dass der...
Ja, Sekunde. Das eine schließt das andere nicht aus, ne?
Also, ja, weil... Naja, okay, weil wir müssen jetzt mal erwähnen, dass zwischenzeitlich in dieser Handlung und in diesem Film werden immer wieder bestimmte Hinweise reingeworfen. So ähnlich wie bei Lost oder bei Lindelofs anderen Serien, wie bei Leftovers und Co., wo sich der Zuschauer oder die Zuschauenden müssen sich dann selber Gedanken machen, okay, was hat das jetzt damit auf sich? So ein Stück von Unterrock wird gefunden, weißt du, von einer der vermissten Schülerinnen und so, von einem bestimmten Herrn, der hier auch eine Rolle spielt. Und dann kommt so ein ganz anderer Plot rein, wo du dich fragst, okay, ist hier ein Mord passiert oder so, weißt du? Mhm. Und auch diese Panik, die dann plötzlich über dieses Mädchen einbricht, als diese Mädchen dann so apathisch abwandern, weißt du, das ist ja alles total mysteriös. Naja. So. Und du fragst dich so, was geht hier ab? Und machst dir dann selber deine Gedanken. Und dann kriegst du von links und rechts immer wieder Hinweise, so, weißt du? Warum sind diese Mädchen so aufgebracht von und sauer auf ein bestimmtes Mädchen, die dann im späteren, im letzten Drittel und so. Und das sorgte bei mir für so viel Rödeln im Kopf und für so viel Arbeit, Alter. Und
das macht's auch. Also da bin ich voll bei dir.
Das hat's bei dir auch gemacht.
Ja, ja, total. Also weil ich war auch so, dass ich konnte über sehr vieles hinwegsehen, weil ich halt die ganze Zeit dachte, okay, Alter, was geht da? Mhm. Wie setzt sich das zusammen? So, du kriegst eben diese sporadischen Hinweise, die gar nicht mal so unbedingt zusammenpassen. Ne? Und es ist wirklich intriguing, weil ich wollte wissen, was geht da?
Ja.
Und es ist, da sind auch wirklich ein paar richtig geile Einstellungen dabei, Alter. Mhm. Ich war so, also rein bildsprachlich. Da gibt's einen so einen Shot, wo du in diesem Internat von unten nach oben das Treppenhaus filmst, ne? Also dieses Riesending so. Das hat fast schon Kubrick-Anleihen, Alter. Das fand ich optisch zum Teil wirklich geil. Und dann kennt er aber auch nichts und wird wieder gnadenlos kitschig, ne? Also es ist schon wirklich, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, aber das hat tatsächlich fast dabei geholfen, dass ich dachte, wo will der hin damit?
Aber,
was ist da los, ey?
Aber dieses verträumte, kitschige, auch die Optik und so weiter, finde ich, sorgt für diesen märchenhaften Touch.
Ja, vor allem, weil es dann diese Horrorelemente da drin
genau.
hat. So. Weil dieses eben kitschig und dann aber plötzlich mit so einem schrägen Score, dass du denkst, Digga, was?
Ja.
Also, hä? Wie passt das zusammen und so? Und es ist dann, und auch hier wieder, ne, Horror in so eine Midsommer-Richtung, weil du halt die Atmosphäre und den helllichten Tag hast und grelle Sonne und so und irgendwie denkst du dir die ganze Zeit, was geht denn da auf diesem scheiß Hanging Rock?
Und er bringt dich wahrscheinlich schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine falsche oder eine richtige Spur ist, aber er steigt ja ein, das Erste, was wir hören, die gesprochenen Worte von Miranda, von einem der Mädchen, die dann verschwinden, die zitiert ja dann ein Gedicht von Edgar Allan Poe, wo es heißt, what we see and what we seem are but a dream, a dream within a dream.
Ja.
Und das aus dem Gedicht von Edgar Allan Poe. Also es heißt, was ist hier Traum, was wir sehen? Oder ist das ein Traum? Oder ist alles ein Traum oder so? Und das
eben, fand
dann selber
ich alles super, aber ich hätte trotzdem am Ende gern zumindest eine Variante geboten bekommen.
Ich glaube, dann wäre es nicht der Film, der es geworden ist. Dann wäre es einfach nur ein Film so von wegen so, ja, hier ist das passiert und am Ende kriegen wir dann die Auflösung.
Habe ich mich auch gefragt, aber ich bin irgendwie dabei gelandet, dass ich es schon auch, das ist eine feige Art, das Ding zu beenden. Weil es halt auch safe ist. Ne? Also safe nicht im Sinne, weil du alle damit zufriedenstellst, sondern weil du da nicht große Stellung beziehen musst, was passiert ist. Weißt du, weil es gibt irgendwie Hinweise auf Missbrauch oder eben auf irgendwas Mysteriöses, auf, keine Ahnung, Aliens, so schlag mich tot. Ich hätte halt Bock gehabt, weil es gab so kurzen Moment, wo ich dachte, Digga, gleich kommen Außerirdische. Und ich hätte es übelst gefeiert. Weißt du? So, weil wir hier einfach im fucking Period Piece sind, Alter.
Aber in deinem Kopf waren es halt Außerirdische. Wie gut ist das, Alter?
Ja,
weißt
aber
du, wenn du die Außerirdischen
deswegen
gezeigt
hätte ich
hättest,
am Ende
dann doch
gerne eine Variante bekommen und da hätte ich ja immer noch sagen können, aber vielleicht waren es auch Außerirdische. Weißt du,
hättest
aber
du ja
so
nicht.
Ist
weil dann
halt
hättest du ja eine andere Variante schon, du hättest sie gesehen und dann hättest du nicht mehr so diesen Film in deinem Kopf gehabt, den du gehabt hast. Das ist ja das. Das
ey,
ist
ich ja sag ja, ich war ja über 90% war ich so dabei, dass ich das, obwohl der wirklich kitschige Elemente hatte, ich die ganze Zeit dachte, Digga, das ist Mörder, interessant und spannend. Hm. Was geht da? Deswegen, da bin ich ja voll bei dir. Aber am Ende war ich trotzdem kurz so, ah, nee, Mann.
Kann
das
ich?
Ist so einfach jetzt zu sagen.
Ja, ich finde, siehst du, ich finde eben, es ist nicht die feige, einfache Variante,
ja,
sondern es ist die ballsy Variante. Zu sagen, Digga, ihr kriegt jetzt nicht das, was ihr erwartet von mir. Oder ihr kriegt jetzt nicht das, wie normalerweise ein Film aufgebaut ist.
Ja, siehst
sondern
du.
Sondern euer Ende von dem Film ist in eurem Kopf. Ganz einfach.
Das ist halt, wie man das Ding dann auffasst. Ja, so gehst du da raus. Aber ich fand es ja trotzdem, ich kann trotzdem sagen, jetzt bin ich nicht so enttäuscht, dass mir das den Film ruiniert hat.
Mhm.
Aber ich hatte neulich einen Film, wo ich gesagt habe, das Ende hat dem Film den Arsch gerettet.
Hier ist das Gegenteil.
Hier ist es eher andersrum. Das Ende reißt ein bisschen was ein.
Abgefahren.
Weil sonst hätte ich das schon auch wahrscheinlich noch eine ganze Ecke besser gefunden, aber das ist trotzdem ein cooler Film, ey.
Bei mir hat das mega gepunktet, weil er eben genau so viel erklärt, dass du dir selber so viel Gedanken machst und so viele Theorien aufstellst. Und es gibt ja auch einen Selbstmord im späteren Verlauf, jetzt mal, um zu spoilern. Und da kriegst du ja auch keine wirkliche, also da musst du ja auch ableiten, was da passiert ist, weißt du, ob es jetzt, keine Ahnung, ob es jetzt
ja, aber das eine dritte lässt sich, Partei gibt. Ich finde, das lässt sich gut herleiten eben, aber
ja.
Ja, du, wie auch immer, ich sag dir nur, wie ich es halt währenddessen empfunden habe, aber trotzdem blieb das zurück, dass ich dachte, ey, okay, ist trotzdem sehr spannend gemacht dafür, dass es eigentlich wirklich ein Period-Piece ist.
Finde ich auch. Ja.
Und eben mit unkonventionellen Mitteln so für diese Art Film.
Und das Geile ist,
also, weißt du, du hast jetzt hier nicht eine Bedrohung, die klar personifiziert wird und
ja,
so, sondern es ist
nicht,
eben so ein Mysterium,
ja. Ja, deswegen, ich glaube auch, in manchen Köpfen war da irgendein Monster unterwegs, weißt du, der
irgendwie
die Frauen gefressen hat oder Aliens bei dir oder
fucking
so.
Fucking Bigfoot,
das
Alter.
Haben sich andere ausgemalt. Andere denken so, keine Ahnung, vielleicht waren Drogen im Spiel oder sonst was. Also jeder hat so seine eigene Theorie, wie dieser Film abläuft. Und das hat er schon gut gemacht, indem er uns nur so die Häppchen hinwirft.
Mhm.
Und Alter, geil inszeniert mit diesen Bildern, weil er teilweise auch so Zeitlupenaufnahmen reingenommen hat, die du nicht Zeitlupenaufnahmen direkt erkennen kannst, weißt du, wo die über diesen kleinen Bach da springen und so.
Ja.
Das hat er so verlangsamt, dass du nicht richtig wahrnimmst, war das jetzt langsamer als normalerweise?
Ja, er unterstützt halt dieses Träumerische die ganze Zeit. Ja.
Richtig, ja, mit verschiedenen.
Da war ich aber eben, das kippte mir halt, je nachdem wie die Musik da gegengehalten hat, kippte mir das manchmal halt zu sehr ins Kitschige.
Das hat so ein bisschen so einen Emanuel-Look aus den 70ern, richtig?
Ja, voll.
Von diesen Erotikfilmen, da voll. Aber war, glaube ich, auch sehr bewusst von ihm. Und,
ja, also auf jeden Fall eine mutige Kiste, so einen Film zu machen, da finde ich abgefahren, dass er das durchbekommen. Aber eben mit dem Budget war ja nicht groß Druck drauf.
Mhm.
Ja, spannend.
Aber spaltet die Massen, glaube ich, gern. Also bin dankbar, Schwaben, Andi, dass ich den mal jetzt sehen durfte. Habe ich zu Recht aus dem Hausflur mir geschnappt, den Film. Der ist gut.
Ja, war dreifach BAFTA nominiert, hat beim Australian Film Institute 7 Nominierungen eingeheimst. Also da ist auch ein bisschen was rumgekommen. So, der hat schon Preise gewonnen.
Mhm.
Aber ich glaube, der ist erst dann in den Jahren danach halt durch eben Listen und Criterion Collection und sowas hat der so ein bisschen den Stellenwert bekommen, weil ich glaube, finanziell war das nix.
Mhm. Und damals, was ich noch sagen wollte, ist, dass er so ein bisschen so dieses Blair Witch Project, diese Vermarktungsstrategie auch Wolle nimmt. Weil er am Anfang durch diese Texttafel haben die ZuschauerInnen, die den Film gesehen haben damals, haben automatisch natürlich, haben die angenommen, okay, das ist tatsächlich
eine echte Geschichte.
Das ist eine echte Geschichte, die gab es halt so, weißt du.
Mhm.
Weil das wurde so als Fakt von dem Film halt irgendwie so hingestellt.
Logisch.
Und niemand hat es irgendwie bestritten, weißt du. Und niemand hat es irgendwie angezweifelt.
Super
dass
easy.
Und deswegen alle, die irgendwie recherchiert haben oder gegoogelt haben, geguckt haben, haben sich dann gewundert, dass es eigentlich nie so vorgekommen war.
Naja, das ist ja auch das, also muss man den Leuten, die die Autoren betreut haben, ja lassen, dass die immer gesagt haben, so, nee, das lösen wir nicht auf, ey. Das ist das Ding.
Mm, genau. Aber sie war wohl auch ein bisschen verschroben, weil sie hat zum Beispiel, als sie das Set besucht hat, hat sie diese Schauspielerin von Nancy Miranda, als sie sie gesehen hat und sie wollte ihr, also die Schauspielerin wollte ihr halt die Hand geben und sie hat sie so voll fest umarmt und so an sich gedrückt und
die
meinte
haben
so,
sich doch
meinte
irgendwie
so, wir haben uns
Wald
lange nicht
getroffen.
Gesehen und so. Ja, genau.
Ja.
Ja, irgendwie, als sie im Wald spazieren war und so, genau. Und das war so eine ganz komische Begegnung, meinte sie, also.
Ja, aber eben passt so ein bisschen zu diesem Träumerischen, wo du hinterher nicht so richtig weißt, was war jetzt, ist das wirklich passiert.
Auch so, wo die Uhren dann, dass die Uhren plötzlich dann auch stehen bleiben von den Leuten. Das ist zum Beispiel auch eine autobiografische Sache von ihr, weil sie meinte, dass in ihrem eigenen Leben, dass plötzlich so Uhren stehen bleiben bei Leuten, wo sie gesagt haben, das ist noch nie passiert.
Mhm.
Hat sie halt in dem Buch mit eingearbeitet und das hat Peter Weir für den Film dann aufgenommen.
Aber eben, macht was mit einem, ne? Weil man dann halt wieder in eine andere Richtung denkt und so. Und das
ist wieder bei den Eltern.
Ja, es ist clever. Es ist eigentlich total fast schon billig, ne? Weil der halt einfach diese Red Herrings platziert überall.
Ja. Aber es ist halt eine andere Art, ja.
Aber es löst was mit in einem aus. Man fängt halt an, intensiver über gewisse Möglichkeiten nachzudenken. Und
das ist halt kein Second-Screen-Film, sondern es ist ein Film, wo du dir selber halt irgendwie deine die Zwischenräume füllen musst. Und das ist intelligent.
Und ich finde wirklich, das muss man sich mal erwähnen, Rachel Roberts, die hier Mrs. Appleyard spielt, so heißt die Schulleiterin.
Ja, sehr großartige Theaterschauspielerin damals gewesen.
Ja, eben. Und das merkt man auch, die ist schon echt gut. Also die macht nicht viel, aber das, was sie macht, funktioniert echt gut.
Ja, voll. Und die war schon auch sehr eigen, weil die hat sich natürlich ferngehalten von den Schülerinnen oder von den Schauspielern, die die Schülerin gespielt haben, um natürlich die Distanz zu wahren als Schulleiterin und um diese Strenge natürlich gut spielen zu können. Das führte dazu, dass sie bei so einer Szene, wo sie dann vor denen steht, weißt du, vor dem Gebäude,
ja, hab ich gelesen, ja.
Dass sie gesagt hat, Alter, diese hasserfüllten Blicke, das, so kann sie nicht spielen, das erträgt sie nicht. Mhm. Hat die dann weggeschickt und hat dann praktisch vor Markierung dann, also von einer leeren Fläche dann irgendwie gespielt. Und hat auch darauf Wert gelegt, dass ihre Perücke aus London irgendwie eingeflogen kommt, weil sie will nur mit dieser Perücke spielen, wo auch alle gesagt haben, Digga, die Frisur passt überhaupt nicht zu der Rolle. Mhm. Also da hat sie sich durchgesetzt, die war schon so ein eigener Typ, aber es hat sie gut gemacht, ja. Also das ist wieder so eine, wo du denkst, ja, die ist streng, aber ist sie auch so richtig böse, so, weißt du, so wie Ratchet und so?
Ja, genau, sie macht so diese Gratwanderung.
Ja, ja, kannst du dann hinterfragen, genau. Fühlt sie denn wirklich Böses im Schilder oder ist sie einfach nur auf Wegen?
Ja, weil hier diese Mademoiselle de Poitiers, die ist ja ganz offensichtlich eine der Guten, ne, so ja, auf genau. Der Seite der Mädchen und so. Und dann gibt es ja noch die, die ja so ein bisschen, die ja auch mit verschwindet, diese McCraw. Mhm. Die ist ja so ein bisschen dazwischen irgendwo.
Genau.
Na, also schon alles recht archetypisch aufgezogen, auch wie die Mädels zusammengestellt sind und so.
Ja, die werden halt eingeführt. Wir sehen ein Mädchen, die halt nicht mit darf, so, weißt du, weil halt als Strafe darf die eben nicht zu diesem Picknick mit und bleibt dann zurück. Und das ist auch eine, die sich verliebt, die offensichtlich auch verliebt ist in die Miranda oder die sie sehr idealisiert. Idolisiert.
Es hat idealisiert gestern.
Die sie sehr idealisiert.
Immer das, wieder schön.
Nimmt der Film definitiv auch aufs Kakao und so. Bewegte Bild ab in der Banause.
Bei uns seid ihr richtig, du.
Ja, hallo. Ja, gutes Ding.
Ah, okay, klingt so, als wäre ich ein bisschen zu tief gegangen mit meinen 7,5.
Also, die 7,5 wäre wahrscheinlich meine Punktvergabe direkt nach dem Film gewesen. Mhm. Dann dachte ich so, das ist zu wenig.
Hat er noch was mit dir gemacht?
Und der hat mit mir was gemacht und der hat nachgerödelt und ist insgesamt auf jeden Fall nochmal hochgewertet worden von mir zweimal, um es genau zu nehmen.
Ach du Scheiße, so gleich?
Ja, ja, definitiv, weil ich finde tatsächlich, der ist zu Recht auf diesen Listen.
Okay.
Der ist sehr ballsy und sehr geil.
Mhm.
Ja.
That's what she said.
Okay, for viewers. Picnic at Hanging Rock. Apropos Hanging Rock.
Hanging Balls, ja, Mann.
That's so, what she said, ja.
Punkte oder was?
Ja, Punkte oder was, hau raus.
Okay, 7,4 auf IMDb, Metascores bei 81, Letterboxd 3,8. Und das Ganze wohlgemerkt rated PG, ne?
Mhm.
Das ist jetzt alles nicht groß dramatisch, aber irgendwie schafft es über die Stimmung. Ist schon interessant.
Ich kann mir vorstellen, dass der Film irgendwie Leute verstört. Auch wenn der nicht explizit ist oder wenn hier irgendwie keine Gewalt groß gezeigt wird. Aber der hat so Momente, ja, wo ich glaube, wenn du irgendwie sensibel bist oder sehr jung und diesen Film siehst, denkst du so, Alter, okay, das war irgendwie bin ich verstört. Ja, auch die Szene, wo dieses eine Mädchen fixiert wird, weißt du, so in dieser, in dieser Scheune dann so, wo die lernen, denkst du auch so, Alter, was geht hier ab eigentlich in diesem, in diesem Etablissement? Was
machen sie da in Australien?
Ja. Was geht da aber am Arschloch der Welt? Ey. Hat mich nicht gerade bestärkt, dieses Land zu besuchen. Ey.
Ich fand das so geil, den Homie von dem einen Engländer, ne? Der Native. Mit seinem harten Dialekt, Alter.
Ja, ja.
Immer nur Mate.
Ja, der ist ja eher so hemdsärmlich unterwegs und der Engländer natürlich total stocksteif.
Mhm.
Ja, geht eine Stunde 55, das er noch erwähnt. Und dann, meine Punkte sind bei 9 gelandet.
9?
Ja, ja. Der ist super.
Wow.
Und als Fan von Lost und Leftovers und wie sie alle heißen, muss ich natürlich dem Godfather hier Tribut zollen.
Mhm.
Und du?
Das ist stark. Weil, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also Lindelof hat den doch gesehen und feiert solche Sachen, oder?
Das ist der gleiche Stil, ja.
Ja, total. Ja, eben, und da habe ich ja nachgewiesenermaßen so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Aber ich habe mich hier primär am Kitsch gestört, weil eben, ich konnte über so vieles hinwegsehen, weil ich das wirklich spannend und interessant fand. Ich bin bei 7,5.
7,5?
Ja.
Okay. Auf wie viel habe ich dich geschätzt?
6,5.
Auf 6,5, ja gut. Mhm. Dann bin ich leider zu weit weg, um hier noch was rumzureißen.
Ja.
Ich hätte eine Chance gehabt, wenn du mich hier auf eine 2 oder so geschätzt hättest, weil du gesagt hast, Alter, jetzt fand das bestimmt total langweilig. Das war meine Hoffnung, aber.
Nee, das war mir schon klar, dass du das in irgendeiner Form gut findest. Nur so gut, Alter. Aber dann ist ja auch krass, ey. Von 7,5 nochmal auf 9 gesprungen.
Ja, ich habe ihn erstmal auf eine 8 aufgewertet und dann so im Nachgang dachte ich so, Alter, okay, der war schon sehr der war schon wirklich gut, Alter. Und wenn er so noch die Tage danach irgendwie deinen Kopf rödelt und denkst, Alter.
Naja, das spricht sehr für den Film.
Dann spricht das für den Film, dann kann man ihn schon mal aufwerten.
Mhm.
Das war ein Film, wo wahrscheinlich, wenn wir direkt danach aufgenommen hätten, die Punktevergabe anders ausgegangen wäre.
Naja, stimmt. Gut möglich, ja.
Ja. Alright. So, dann geht der Punkt wohl an dich heute.
Von welchem Supporter kam der Film jetzt nochmal?
Schwaben-Andi war
Ach,
das.
Ach, Schwaben-Andi. Ja, dann liebe Grüße dahin.
Liebe Grüße
das
dahin,
war auf jeden Fall eine interessante Kiste.
Mhm, auch so. Untypischer Pick für ihn, glaube ich.
Naja.
Oh. Schwaben-Andi war ja eher so... Die Filme waren zugänglicher normalerweise, würde ich mal jetzt mal
hast
runterbrechen.
Hast du das ganz diplomatisch ausgedrückt gerade?
Wieso diplomatisch?
Nee. Zugänglich ist sonst ist jetzt kein Wort, mit dem du immer hantierst.
Ist das so?
Naja, erst recht nicht, wenn es um unsere Supporter geht.
Ja, die wenigsten treffen ja auch auf dieses Attribut zu. Also, mhm. Da sind nicht viele, die ich ja zugänglich bezeichnen würde. Ja. Aber Schwabmann, naja, die gehört ja schon dazu gut. Mit seinen Piratenfilmen und was da alles rauskam. Okay.
Ach so, in die Richtung ging das, okay.
Aber jetzt, naja gut, zwischen die Piratenbraut und Picknick am Valentinstag, ich sag mal, schon eine andere Tonalität.
Ja, ja, klar. Das eine ist definitiv ein Popcorn-Film, das andere eher nicht so.
Gute Range, sag ich mal.
Mhm.
Alright. Gut. Dann sind wir fertig für diese Episode.
Sind wir durch für heute.
Sind wir durch. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und falls ihr Bock habt, die uns nicht bei Patreon Steady supporten, mal da ranzukommen. Da hätten wir Tabelleneinsicht für euch, wo alle Filme aufgelistet sind, wann wir was besprochen haben. Ihr könnt uns Lose reinschmeißen, die wir dann ziehen pro Monat. Ihr könnt uns Auftragsfilme auftragen, die wir dann hundertprozentig rezensieren, ohne Losziehung. Und es gibt Sonderepisoden jeden Sonntag um 18 Uhr. Gibt es eine Zusatzepisode für die Supporterschaft, die uns da monatlich ein bisschen Geld da lassen. Vielen Dank dafür, die es schon machen.
Wunderbar.
Wunderbar?
Hast du das gemacht.
Wahnsinn. Bewegte Bilder ab in der Balause. Ja. Genau die. So, alle wieder wach.
Du bist doch so richtig EDM-DJ da ein paar Mal.
Ja. Damals Standard auf Mixtapes auf jeden Fall.
Ja,
diese
schlimm,
Rede,
ey.
Alter.
Fuck, genau.
Schande, Paul.
Mhm.
Okay, aber jetzt Verabschiedung. Der gefällt mir.
Der gefällt dir? Im Ernst?
Ja.
Oh, fuck.
Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Aber wolltest du nicht noch hier...
Ach so, ganz Halloween.
Ja, ja.
So, es ist Zeit, sich zu verabschieden.
Großartig.
Ihr alten Wichser.
Alter Wichser.
Fertig für heute. Happy Halloween.
Passend. Dann sind wir raus.
Tschüss.
Peace.
Nochmal.
Nochmal was.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.